Erst Chris Dobie, dann erstmals ein Nicht-Premier-League-Spieler mit einem Turniersieg. Ryan Searle gewinnt Players' Championship Event Nummer 4 an einem Tag mit vielen Überraschungen, einem starken Gabriel Clemens und einem Halbfinalisten Stefan Belmont. Das alles jetzt hier in der Analyse bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1-Darts-Podcast
mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport1-Darts-Podcast, hier direkt mit der Analyse nach den Players-Championship-Turnieren 3 und 4. Wir nehmen auf am Dienstagabend und wenn ich wir sage, dann sitze ich hier natürlich nicht alleine. Ich habe meinen wunderbaren Podcast-Partner zugeschaltet. Hier ist Kevin Schulte. Hallo Kevin.
Hallo Micha Wattenberg, ich freue mich sehr auf diese Ausgabe, wie immer, das sage ich jede Woche, aber es ist auch so und jetzt sind die Eindrücke natürlich noch ganz besonders frisch. Wir nehmen auf, so ungefähr 50 Minuten, nachdem Ryan Searle den Matchstart bei Players Championship Event Nummer 4 im Finale gelandet hat gegen Cameron Menzies und ja, demzufolge ein Thema ist damit schon gesetzt, der wiederholte Februar-Triumph von Ryan Searle. Ich habe eben bei The Red Bit auf Twitter noch gesehen, eine schöne Statistik, dass Ryan Searle jetzt in den letzten 6 Jahren, ich glaube, 4-mal im Februar ein Turnier gewonnen hat. Also das ist definitiv sein Lieblingsmonat. Wir haben aber, bevor wir jetzt in weitere Einzelheiten zu diesen Turnieren einsteigen, noch ein paar Infos für euch natürlich.
Ja, Kevin, erstmal muss ich sagen, ich bin schon noch sehr froh, dass du das, was du sagst, auch noch wirklich so meinst. Also das finde ich schon mal sehr gut. Und was wir ja auch immer wieder sagen, was wir aber auch so meinen, ist, dass wir uns über jeglichen Support auf Patreon freuen. Das kann man nämlich tun für 3,57 Euro pro Monat inklusive der Mehrwertsteuer. Dort kriegt man dann die Checkout-Bonusfolgen, also immer die zweite Folge in der Woche. Jetzt aktuell immer freitags zur Premier League zu hören. Also gerne einmal auf Patreon vorbeischauen. Den Link gibt es in der Folgenbeschreibung, ebenso wie den Link zu Discord, Instagram und Twitter, zum Sport1-Darts-Newsletter und auch den Link zu den Checkout-T-Shirts. Dort gerne einmal vorbeischauen. Und huch, da ist ja noch ein weiterer Link in der Folgenbeschreibung. Kevin, was ist das denn?
Ja, also wenn ich jetzt nicht einen Copy-and-Paste-Fehler gemacht habe, beziehungsweise da nichts schiefgelaufen ist, dann findet ihr dort einen Link, der euch zu einem ganz besonderen Event führt. Und zwar, es wird erstmals in der Geschichte dieses Podcasts von Checkout, dem Sport1-Darts-Podcast, einen Live-Podcast-Termin geben. Und zwar am Donnerstag, den 3. April, ab 19 Uhr sind wir leibhaftig im Ort Sabbenhausen, einem Ortsteil von Lüchte in Ostwestfalen. Also das ist eher so deine Region in NRW. Wie viel kostet der Eintritt? 0 €. Also ihr seid alle herzlich eingeladen, da vielleicht das eine oder andere Kaltgetränk zu konsumieren. Aber ihr spart auf jeden Fall schon mal am Eintritt, denn das kostet gar nichts. Wir freuen uns sehr über jeden, der uns mal live sehen möchte. Das ist jetzt so ein wir wissen gar nicht, vielleicht ist das eine einmalige Geschichte, vielleicht gibt es nur diese eine Chance in der Geschichte dieses Podcasts, uns live zu sehen. Nee, aber im Ernst, also das soll natürlich der Auftakt in viele solcher Live-Podcasts werden. Wir schauen mal, wie das läuft. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf.
Naja, wir müssen hier auch nicht so eine unnötige Knappheit schaffen, wie das manche andere ja irgendwie machen und sagen, das gibt's nur ein einziges Mal und dann niemals wieder. Wir haben jetzt zwar noch nichts weiter drüber hinaus geplant, aber kann natürlich sein. Aber ich denke mal, der Anreiz ist geschafft, dass man dorthin kommen kann, gerade eben auch, weil es nichts kostet, der Eintritt zu diesem Live-Podcast. Und das hat auch einen Grund, denn der Live-Podcast ist Teil eines größeren Darts-Wochenendes, was dort stattfindet. Dort gibt's unter anderem noch ein großes Turnier, eine Exhibition und so weiter und so fort. Und im Rahmen dieses Wochenendes gibt es eben auch an dem Donnerstagabend diesen Live-Podcast. Deswegen gerne einmal in der Folgenbeschreibung vorbeischauen. Dort findet ihr einen Link zum Samsener Storchencup auf Instagram. Da gibt es alle Infos. Im Rahmen dieses machen wir nämlich diesen Podcast. Und ich würde sagen, damit können wir dann jetzt auch reingehen in die Folge. Und es sei noch gesagt, dass zu diesem Live-Podcast und diesem gesamten Wochenende wir nach und nach in den nächsten Wochen noch weitere Informationen ein bisschen genauer streuen werden. Aber das schon einmal vorab als Ankündigung.
Genau, also wir werden da in den nächsten Wochen auch weiter in die Details reingehen, euch dann noch ein bisschen mitnehmen in dieses ganze Event, in dieses ganze lange Wochenende in Sabbenhausen. Jetzt lassen wir aber Sabbenhausen erstmal links liegen und gehen rüber über die niederländisch-deutsche Grenze. Von Sabbenhausen ist das ja gerade mal ein Halbtagestrip, da bist du ja in 4 Stunden da, in Rossmalen, wo nämlich Players Championship Event Nummer 3 stattgefunden hat. Zum ersten Mal ein Players Championship Turnier in Rossmalen.
Und es war ein Players Championship Turnier, was jetzt auch zum ersten Mal in Rosmalen nicht unbedingt ganz ohne Kinderkrankheiten stattgefunden hat. Werden wir im Laufe hier, ich sag mal, wenn wir auch über den sonstiges Block sprechen, dann noch drüber reden. Aber da gab es so das ein oder andere hinsichtlich Internetprobleme, hinsichtlich sehr kalten Bedingungen so in der Halle, wie man gehört hat. Aber lass uns da nachher nochmal drüber sprechen. Erstmal müssen wir einen Mann würdigen und das ist Chris Doby, die Nummer 1 der Players Championship Order of Merit, der dieses Turnier gewinnt mit einer wirklich sehr, sehr weiten Range in seinem Tagesaverage zwischen 89 und 113,54 Punkten mit einer Diskrepanz von fast 24 Punkten. Das ist schon wirklich Wahnsinn, wenn man sich das mal überlegt. Spielt den Tag über knapp 99 Punkte im Average und hatte im Turnierverlauf bereits 2 Matchstarts gegen sich, die er dann überlebt hat. Das war im Halbfinale. Deswegen ist es auch fast interessanter, über das Halbfinale zu sprechen, als über das Finale. Aber alles der Reihe nach. Lass uns erstmal einen Blick auf das Finale werfen, wie Chris Doby am Ende diesen Tag komplettiert hat.
Ja, zweites Pro-Tour-Finale in Folge, nachdem Gervin Price in Wigan stärker war, mit 8-7 gegen Doby gewann. Jetzt Doby erneut im Endspiel und diesmal er, der klar bessere Spieler im Duell mit Jelle Klaassen. Also was für eine Geschichte, dass Jelle Klaassen hier im Finale steht. Ich würde sagen, gleich werden wir natürlich explizit noch über den Weg von Klaassen in dieses Überraschungsfinale sprechen. Aber wir müssen Chris Doby entsprechend würdigen für ein sehr souveränes Finale von Anfang bis Ende. Es gab nur 380er Aufnahmen, also es klingt jetzt irgendwie gar nicht so gut klassisch, liegt vor allen Dingen daran, dass Klaassen nur eine 87 gespielt hat, aber Doby spielt eine 100 gegen einen Spieler, der eigentlich nicht so viel zu bestellen hatte im Endspiel. Die ersten beiden Legs sind 11 und 13 Darts, da direkt eine Duftmarke gesetzt oder zwei Duftmarken von Doby, dann gewinnen beide immer abwechselnd ein Leg, bis es dann 4-2 für Chris Doby für Hollywood steht und für Doby wäre in dieser Phase sogar noch mehr drin gewesen, um das Spiel noch eindeutiger zu gestalten, also hinten raus, Doby gewinnt dann 3 Legs, Klaassen holt nochmal 1, am Ende checkt Doby 80 Punkte zum Titel, hinten raus hätte das auch ein 8-2 sein können, also es war jetzt wirklich ein sehr, sehr deutliches 8-4.
Ja, das hätte noch klarer sein können, aber ich glaube, der Spielverlauf zeigt schon so, auch wenn es da die ein oder andere ausgelassene Chance gab, das Ding war nie wirklich in Gefahr. Und also ich meine auch bei all dem, wie man jetzt Jelle Klaassen für diesen riesigen Erfolg honorieren muss, als Chris Doby diese Finalauslosung quasi gesehen hat, gegen wen er das Finale spielt, das wird er mit Kusshand genommen haben, weil das eben was ganz anderes ist, als gegen Gervin Price oder dann irgendwie, weiß ich nicht, gegen Humphries oder Van Gerven ran zu müssen. Gut, Van Gerven jetzt nicht unbedingt, der hat ja bislang noch kein einziges Spiel in diesem Jahr bei einem Players Championship Turnier gewonnen und Humphries war auch gar nicht mit dabei, aber trotzdem, ich glaube, so ein Finale gegen Jelle Klaassen, das nimmst du als Topspieler dann schon gerne.
Ja, Van Gerven hat sogar nur den Montag gespielt, also selbst in Rosmalen nur bei einem Turnier dabei gewesen. Humphries, hast du schon gesagt, ist gar nicht erst dorthin gereist. Genauso wenig auch Luke Littler. Das sind also die fehlenden Spieler. Aber ja, Chris Doby, du hast jetzt gerade gesagt, Finalauslosung, das trifft es irgendwie ganz gut. Es wirkt ja wirklich total ausgelost. Jelle Klaassen im Endspiel, also der ist da nicht durch 6 Buys hingekommen, dazu später mehr. Aber musst du dann trotzdem erstmal so souverän von Anfang bis Ende spielen? Lass uns mal so ein bisschen in den Turnierverlauf reingehen. Es begann ja auch mit einem hinten raus zumindest souveränen Erfolg, nachdem Doby die ersten 3 Legs des Turniers gegen Dylan Slevin erstmal verloren hat.
Ja, da lag er mit 3-0 hinten, gewinnt dann 6 Legs in Folge und profitiert in diesem Spiel. 6-3 hört sich erstmal so mittel eindeutig an, profitiert aber wirklich auch von Slevins verpassten Doppeln in diesem Match. Also das hätte auch wirklich anders ausgehen können und der Tag hätte für Doby auch hier schon relativ schnell vorbei sein können. Dann gewinnt er mit 6-2 gegen Rob Owen. Das Scoring war wirklich hui in dieser Partie, 110 Punkte im First Niner Average. Die Doppel Pfui macht am Ende einen Schnitt von unter 90 Punkten, aber trotzdem eine sehr klare Partie. Lag auch daran, dass Rob Owen hier gerade über 80 Punkte spielt, also klares Ding für Chris Doby durchzukommen. Und dann ging es so los, dass Chris Doby so langsam warm gelaufen ist, kann man ja hier auch in Rosmalen sagen. In Runde 3 gewinnt er mit 6-0 gegen Owen Bates, spielt 107 Punkte im Schnitt. Das heißt, Chris Doby spielt einmal 11, zweimal 12, zweimal 15 und einmal 19 Darts. Also wirklich richtig solide hier durchgegangen. Owen Bates auch bei unter 90 Punkten im Schnitt gewesen. Chris Doby gewinnt dann im Achtelfinale mit 6-4 gegen Wessel Nyman, war ausgeglichen bis zum 4-4 und dann das, ich sag mal, nächste Leck, das vorentscheidende Leck in dieser Partie, gewinnt Doby in 21 Darts, beide Spieler im Madhouse, das ist Darts pur.
Ja, und gegen Wessel Naiman, das war wirklich eine ganz, ganz schwierige Partie für Chris Doby. Und wenn er dann da natürlich den Leckverlust kassiert hätte, dann hätte Wessel Naiman natürlich hier nochmal eine große Möglichkeit gehabt. Und dann wäre es womöglich auch zu Ende gewesen. Also bis dato von Chris Doby, bis auf das Match gegen Bates, eigentlich so ein Lala-Turnier. Aber dann hat er nochmal den Bates 2.0 rausgefeuert, war sogar noch besser unterwegs gegen den Polen Christoph Ratajski. Ratajski zunächst mit einem 12-Darter zum 1-0, meldet sich da erstmal an, aber dann kommt eine Dampfwalze und die heißt Chris mit Nachnamen Doby, 12-17, 12-13, 12-14 Darts. Der beste Average seiner Karriere, Wahnsinnsmomente von Chris Doby vor einem Halbfinale gegen seinen Mate, gegen den Newcastle United-Fan, der er selbst auch ist, gegen Callum Ritz.
Ja, und das war auch ein Spiel mit richtigen Wahnsinnsmomenten. Das war fast noch beeindruckender als diese 113 Punkte von Chris Doby gegen Christoph Ratajski. Am Ende steht hier ein 7-6 gegen Callum Ritz. Und das hört sich erstmal so an wie so ein typisches Spiel, wie es halt ausgehen könnte. Aber was Doby hinten raus gemacht hat, absoluter Wahnsinn. Doby liegt 4-6 hinten gegen Callum Ritz. Dann, wir springen in Leg 11, das drittletzte Leg der Partie. Ritz, der verpasst einen Matchstart bei 99 Punkten. Rest geht Single 19, trifft Tops und verpasst dann Tops ein weiteres Mal knapp zum Match. Doby checkt 127 Punkte auf Bull. Nächstes Leg, Leg 12. Ritz verpasst einen zweiten Matchstart bei 170 Punkten auf Bull, hat das Single Bull relativ knapp getroffen. Doby checkt 120 Punkte als nächsten Skinsaver. Und dann geht es in den Decider in Leg 13. Doby startet gegen die Darts. Erstmal schön mit einer 180 und 131 Punkten rein. Checkt am Ende auf Doppel 5 zum Match, als Ritz auf 36 Punkten Rest steht. Es gab keinen weiteren Matchstart für ihn. Aber was für ein Skinsaver von Chris Doby, die er hier rausnimmt. 127 Punkte, 120 Punkte, jeweils nach einem verpassten Matchstart des Gegners. Und dann am Ende nochmal so in den Decider reinzugehen. Wahnsinn.
Ja, ein fantastisches Spiel von der Dramaturgie, weil Doby eben auch Matchstarts überstehen musste. Es waren dann natürlich auch hier, wie du in Leg 12 angesprochen hast, es waren ja auch spektakuläre Momente. Es war jetzt nicht einfach so ein verpasster Matchstart auf Doppel 8 oder Doppel 4 oder sowas. Nein, es war ein 170er Versuch. Und was wäre das für eine Situation gewesen, wenn Callum Ritz hier mit einem 170er Checkout ins Finale geht? Schön zu sehen aber auch, jetzt wo wir über Callum Ritz sprechen, dass er so ein bisschen jetzt auch ein WM-Momentum wiedergefunden hat, relativ schnell im Jahr. Wir hatten das ja schon mal, dass Callum Ritz auf der WM-Bühne so richtig stark war, vor einigen Jahren im Viertelfinale stand, danach aber nicht so richtig dran ziehen konnte und jetzt auch letztes Jahr eigentlich überhaupt nicht gut unterwegs war. Dann kam jetzt die WM, die war richtig stark und jetzt hat er so gespielt wie bei jedem Match während der Weltmeisterschaft.
Ja, ich finde, man sieht einfach, dass sich im Kopf irgendwas geändert hat bei Callum Ritz, dass er jetzt einfach mehr Confidence hat. Und ich habe an diesem Wochenende auch auf PDC TV wirklich ein paar Spiele von Callum Ritz gesehen, zum Beispiel gegen James Wade. Das hat er so unfassbar abgezockt gemacht oder auch hier in dieser Partie gegen Doby. Also, dass du dann halt bei 99 Punkten einen Dart verpasst, bei 170 das Bull knapp verpasst, das kann halt alles sein. Und dass Doby dann solche Extra-Momente rauspackt. Ich meine, deswegen ist Doby in der Premier League und Callum Ritz nicht, könnte man jetzt sagen, aber Callum Ritz, der nimmt diese Form einfach mit und wenn er dieses Halbfinale auch verdientermaßen gewonnen hätte, hätte er auch das Turnier gewonnen, aber ich glaube, bei Callum Ritz ist es aktuell eher eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis dann so ein Turniersieg mal wieder kommt, hier irgendwie bei einem Players Championship Turnier.
So ist die Lage, also Callum Ritz, da können wir nur aus neutraler Sicht hoffen, dass er so weiterspielt. Chris Doby auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel, an dem man sich orientieren kann. Chris Doby ja jetzt auch nicht erst seit einem Jahr wirklich richtig oben mit dabei. Zweite Mal in der Premier League in 3 Jahren, WM-Halbfinalist, zweimal im Viertelfinale und jetzt natürlich auch wieder ein mehrfacher Pro-Tour-Finalist. 2 Finals schon erreicht in diesem Jahr, das ist er allen anderen Spielern voraus, bei 4 Turnieren eine super Bilanz und jetzt eben dann auch den Titel geholt gegen Jelle Klaassen. Das Finale haben wir bereits vom Spielverlauf her besprochen, aber wir haben noch nicht über das gesprochen, was Jelle Klaassen zuvor hier alles geschafft hat, denn das ist definitiv in diesem Jahr erstmal oder vielleicht auch einer der verrücktesten und überraschendsten Finalisten der vergangenen Jahre. Sicherlich nicht vom Namen, da sind dann so Spieler wie Radek Saganski oder so viel kleiner, der müsste ja auch mal in einem Finale gestanden haben. Aber
oder Daniel Klose.
Genau, Daniel Klose sowieso auch. Aber Jelle Klaassen, das hat sie ja null angedeutet. Nicht mal an dem Tag, wenn man ganz ehrlich ist.
Ja, es ist wirklich schon, also wer hier, weiß ich nicht, morgens aufgestanden ist und sich gedacht hatte, wer erreicht denn hier heute mal einen Pro-Tour-Finale? Und wir haben jetzt ja hier nicht irgendwie einen Event in Hildesheim mit 16 Absagen gehabt oder sowas. Wer dann Jelle Klaassen gesagt hat, also der muss wirklich verrückt gewesen sein oder ja, was auch immer. Jelle Klaassen hat vor diesem Finale sein letztes Players Championship-Finale 2015 gespielt. Da war ich 12 Jahre alt, als Jelle Klaassen sein letztes Players Championship-Finale gespielt hat.
Hast du von Darts damals schon jemals gehört? Hast du jemals schon Darts in der Hand gehabt in dem Alter?
Nein, also in der Hand gehabt nicht. Natürlich, man hat mal davon gehört, man hat irgendwo mal so eine elektronische Scheibe irgendwie hängen sehen, aber ich hatte 0,0 Berührungspunkte mit diesem Sport und schon gar nicht mit Jelle Klaassen.
Wenn jetzt meine Quick-Recherche hier während der Aufnahme richtig ist, dann müsste übrigens sein damaliger Finalbezwinger Raymond van Barneveld gewesen sein. Das finde ich auch sehr interessant.
Es ist von Jelle Klaassen übrigens auch der zweitniedrigste Average auf den Tag gesehen eines Finalisten bei einem Players Championship Turnier seit 2018, also der Tagesschnitt. Lediglich Luke Woodhouse vor zwei Jahren war mit 0,05 Punkten im Average schlechter. Ist klar, hat man natürlich auf dem Schirm, hätte ich hier gar nicht nennen müssen, ist ein bekannter Fakt. Nein, aber also ich sag mal, das deutet es ja eben auch so an, was du hier gerade gesagt hast, dass man es nicht mal an diesem Tag auf dem Schirm hatte. Also wie er da durch diesen Turnierbaum durchgekommen ist, keine Ahnung. Aber das wirst du uns jetzt sicher erzählen können.
In Runde 1 die erste dicke Überraschung. Jelle Klaassen gewinnt nämlich gegen Ryan Joyce. Ryan Joyce, der deutlich unter Par gespielt hat, gerade mal so auf 90 Punkte kam. Jelle Klaassen ein bisschen über Par, 92 ist nicht sein Standard der vergangenen Monate, seitdem er wieder eine Tourkarte hat, in Anfang 2024. Aber am Ende spielt er bei 4-4 zweimal 14 Darts, also das hat er dann gut gezockt, muss man ihm lassen. In Runde 2 gegen Kevin Burness, das ist natürlich dann schon so ein Gegner, den erhoffst du dir dann in einem Zweitrundenmatch, ne, wenn es dann auch langsam ein bisschen interessanter wird beim Preisgeld. Das gewinnt er auch 6-4 nach 3-4 Rückstand. Am Ende 16 und 15 Darts, also gerade auch wieder in der entscheidenden Phase zur Stelle gewesen. Und dann kommt für meine Begriffe ein völlig beklopptes Match. Jelle Klaassen gegen Tito Skarnik, 77 gegen 74 im Schnitt. In einem Drittrundenmatch bei Players Championship Duellen, also das habe ich seit Jahren nicht erlebt.
Ja, das ist ein Boardfinale, das muss man sich mal bewusst machen, ne? Und wir wissen, was sonst teilweise in Boardfinals gespielt wird. Da hast du teilweise, weiß ich nicht, Paarungen wie Gervin Price gegen Peter Wright und dann steht da 105 gegen 113 im Schnitt oder so. Und hier Jelle Klaassen gegen Tito Skarnik, 77 gegen 74. Also, wenn es eine Definition von random Boardfinale gibt, dann wäre es wirklich dieses Spiel.
Nur ein Leck in der fünften Aufnahme gecheckt, ansonsten mindestens 16 Darts, die beiden Akteure da gebraucht haben. Klaassen hat es dann am Ende auf die Doppel ein bisschen besser gemacht, kommt hier mit 6-2 durch, gewinnt also sein Board und spielt dann gegen Micky Menzel. Das ist auch jetzt nicht die Kategorie Gegner, die unbezwingbar erscheint und war es auch nicht für Jelle Klaassen, auch wenn es für mich eine weitere Überraschung ist. Micky Menzel einfach ein grundsolider Spieler, Klaassen hat nicht so richtig die Form, um es mal wohlwollend auszudrücken, aber er hat sich ein bisschen Selbstvertrauen geholt und auch hier in den entscheidenden Momenten die besten Darts vergleichsweise in dem Spiel ausgepackt, denn Klaassen liegt 2-5 hinten und gewinnt das Match noch mit 6-5, spielt sich dann in ein Viertelfinalmatch mit Rob Cross und da dachte ich dann spätestens, ja jetzt ist dann auch mal Schluss, du hast hier ein Viertelfinale erreicht, unfassbares Preisgeld, was Jelle Klaassen vermutlich, also ich habe es jetzt nicht nachrecherchiert, aber also so viel mehr dürfte er insgesamt in 30 Turnieren in 2024 nicht eingefahren haben. Und jetzt steht er hier gegen Rob Cross und kommt noch eine Runde weiter, obwohl Rob Cross auch das bessere Match eigentlich laut der Stats spielt.
Ja, gerade auch Rob Cross, den hatte ich zum Beispiel auch davor im Stream gegen Ricardo gesehen, der da wirklich gut unterwegs war, gerade in der Anfangsphase. Und Rob Cross ist auch eigentlich klar der bessere Spieler, spielt 92 Punkte im Schnitt, Jelle Klaassen 84 Punkte, aber am Ende steht die eben ein 6-4 für Jelle Klaassen und der macht es natürlich dann auch wirklich gut am Ende in Style aus, 23 Darts zum Match. So hat er sich das Halbfinale verdient, geht ins Halbfinale und wen kriegt er dann im Halbfinale? Einen nächsten, ich sag mal, Spieler, den du nicht unbedingt im Halbfinale erwartest, den du dann aus Sicht von Jelle Klaassen aber auch wirklich gerne nimmst.
Und zwar Nick Kenny, Klaassen gewinnt das Halbfinale mit 7-5, spielt es da auch deutlich besser. Sein bester Schnitt im Tagesverlauf mit einer 94. Kenny auch gut dabei mit 93, konnte man sich gut angucken. Da gab es schon deutlich bessere Halbfinals in diesem Jahr und in den vergangenen Jahren, aber trotzdem, das war ein ordentliches Match. Aber nochmal auch generell, ich finde, das soll jetzt nicht so ein bisschen despektierlich klingen oder so, aber natürlich war da ein bisschen Losglück dabei. Da war dann aber immer, und das, dieses Muster zeigt sich, ja, da war dann in den entscheidenden Momenten immer das Pendel zu Klaassen ausgeschlagen. Also bis auf das 6-2 gegen Karnik war es ja auch ausnahmslos knapp in allen Duellen. Und das musst du dann irgendwie auch schaffen, ne? Und gegen Rob Cross, finde ich, ist nur für mich der größte Fehler in der Matrix. Weil er mit Abstand der größte Gegner ist und weil Rob Cross eigentlich hatte er einen guten Tag. Und vor allen Dingen ist er gerade so ein Spieler, den ich häufig dann sehe, ja, auch mal mit 92 so glanzlos weiterkommen, der sich davon eigentlich nichts ins Boxhorn jagen lässt. Und genau das ist aber passiert. Ein 23 Data zuzulassen, wenn du 4-5 hinten liegst, das ist überhaupt nicht Rob Cross-like, aber Jelle Klaassen hat es ausgenutzt, gewinnt auch gegen Kenny und steht dann im Finale. Da war dann der Ofen sowas von aus und trotzdem, das ist einfach jetzt wahnsinnig viel Preisgeld im WM-Race. Da reden wir jetzt plötzlich wieder über Möglichkeiten aus der Sicht von Jelle Klaassen. Die hätten wir ihm nicht mehr zugetraut. Und jetzt ist er richtig gut ins Jahr reingekommen. Scheiß drauf auf die anderen Ergebnisse, ne?
Ja, also da kann so ein Run halt wieder ganz viel verändern und dich halt auch in diesen ganzen Races super positionieren. Und das ist für ihn, das ist eine super wichtige Sache. Also WM-Race, Players-Championship-Finals-Race etc. pp. Also wer weiß, ob das sonst geklappt hätte bei Jelle Klaassen. Und da ist das hier, also das nimmst du dann ja mit Kusshand mit. Natürlich, du musst es auch selber nutzen. Das hat er gemacht. Aber wenn du dieses Angebot bekommst, dann nimmst du das schon gerne.
Wie sehr dieses Finale von Klaassen outside the box war, das zeigt auch der Blick auf die Tagesaverages von allen Spielern. Also Klaassen steht auf Platz 92 der 128. Zwischen Leon Weber und Robert Grundy und Maximilian Czerwinski steht auf 85. Also der hat über seine, was waren es, drei Spiele betrachtet, einen höheren Durchschnittsaverage gespielt als Klaassen in dem gesamten Turnier. Und Klaassen ist ins Finale eingezogen. Ne? Also total random, nur zwei gute Spiele im Prinzip gemacht, aber auch das kann mal reichen und wir gratulieren Ihnen hier zu einem sehr unverhofften Erfolg.
Dann würde ich sagen, lass uns jetzt zu den deutschen Spielern kommen und wir beginnen mit Ricardo Pietrzko. Ricardo, der von den Deutschen am weitesten gekommen ist, schlägt in der ersten Runde Darius Labanauskas mit 6-4, gewinnt dann mit 6-1 gegen Scott Williams, macht da auch ein richtig gutes Spiel, spielt 103 Punkte im Schnitt. Es war die WM-Neuauflage dieses Battles. Dann hatten wir ein deutsches Duell in der dritten Runde zwischen Ricardo Pietrzko und Maximilian Czerwinski. Am Ende ein 6-4 für Ricardo, 92 Punkte gegen 90 Punkte, das konnte man sich auch eigentlich ganz gut anschauen und Max, der hier in dieser Partie oder ich sag mal beide Spieler, aber auch Max, der an ein oder zwei Stellen einfach ja Chancen auf Doppel ausgelassen hat, deswegen geht es hier knapp an Ricardo und dann die von mir eben schon einmal kurz angesprochene Partie zwischen Ricardo und Rob Cross in der Runde der letzten 16, am Ende steht hier ein 3-6 aus der Sicht von Ricardo, es war ein ganz starker Beginn von Rob Cross mit knapp 114 Punkten im Average nach vier gespielten Legs. Zu dem Zeitpunkt stand es 3-1 für Rob Cross und das konnte Ricardo dann auch hinten raus nicht mehr aufholen.
In Summe fällt auf, dass Ricardo zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder so einen ganzen Tag hatte, der auf einem sehr hohen Niveau ablief. Er hat nichts gespielt außer 92, nur 103 gegen seinen neuen Lieblingsgegner nach der WM, nach dem WM-Sieg Scott Williams. Also von daher, Ricardo hatte ja im letzten Jahr viele Siege auch eingefahren, obwohl er da nur 85 gespielt hat und so, ne? Also wenn es gut lief, ergebnistechnisch, dann waren da oft gar nicht so viele gute Spiele dabei. Das war jetzt hier aber ganz anders, von daher, er kann sehr zufrieden sein. Und das gilt ja auch für einen weiteren Deutschen. Der Name ist gerade schon gefallen.
Ja, wir müssen weitermachen mit dem Mann, der noch nie einen Decider bei einem Players Championship Turnier verloren hat. Die Rede ist natürlich von Gurke, von Maximilian Czerwinski. Für mich war es ein wirklich toller Tag. Ich habe mich wahnsinnig gefreut über die Leistung von Maximilian Czerwinski, holt seinen ersten Sieg bei einem Players Championship Turnier, gewinnt gegen Ian White mit 6-5 in der ersten Runde. Das war eine Partie, die war nicht auf dem allerhöchsten Niveau, aber es war ein richtiger Kampf und gerade auch Max, der sich richtig zurückgekämpft hat. Das Ganze gab es ja auch im Stream zu sehen, also das war wirklich schon richtig gut und im Decider konnte Max hier seine besten Darts auspacken, genauso wie dann auch in der Partie gegen Josh Rock, die er in der zweiten Runde auch mit 6-5 gewinnen konnte, wo er es im Decider richtig abgezockt gemacht hat und dann geht er eben gegen Ricardo raus in der dritten Runde, aber trotzdem schon mal, wenn man bedenkt, dass das hier sein drittes Pro-Tour-Turnier, also Players Championship-Turnier und European Tour zusammengefasst, sein drittes Turnier überhaupt ist, dann hat er das wirklich richtig, richtig ordentlich gemacht.
Ja, vor allen Dingen auch das Niveau gehalten. Das war ja noch so ein bisschen das Problem in der Gruppenphase vom World Masters, als er da ein ganz schwaches Spiel hatte, wo er im Average richtig weit abgesackt ist. Aber jetzt hat er im Prinzip ja ein ordentliches Niveau gespielt. 85 kann reichen, reicht oft auch nicht, muss man fairerweise sagen. Ne? Aber in dem Fall ja im Decider dann zur Stelle gewesen, Josh Rock zu schlagen, das finde ich abseits der Stats, Rock spielt hier weit entfernt von seinem Top-Niveau, aber abseits der Stats, Rock zu schlagen, das ist einfach mal eine Hausnummer, ne? Und das gibt dir auch Selbstvertrauen. Und dann gegen Ricardo spielt er ja sogar, was den Average betrifft, über 90 und das hätte auch zugunsten von Czerwinski ausgehen können, ist jetzt aber auch nominell betrachtet keine Überraschung, würde ich sagen. Ricardo ist einfach noch ein bisschen weiter, 2-3 Jahre weiter natürlich auch, was die PDC-Erfahrung betrifft und am Ende steht hier ein Boardfinale und das beim dritten Turnier, das kann sich sehen lassen, von daher ja, wirst du sicherlich auch zufrieden sein und ich würde jetzt noch eine Frage an dich stellen und zwar, das ist mir eingefallen jetzt, bei diesem ganzen Thema Gurke und so, man kann ja nicht mehr über Czerwinski sprechen, ohne die Gurke zu erwähnen und das ist auch gut so, weil es so ein bisschen Wiedererkennungswert schafft, aber ich dachte zuletzt an Steve Hein. Kennst du den noch, den Muffin Man?
Ja, sagt mir was.
Genau,
der hat doch Muffins mitgenommen und verteilt, ne?
Richtig, genau. Und da dachte ich, wie wäre das, wenn man irgendwann mal Czerwinski auf einer Bühne hat und der hat dann da so ein paar Salatgurken, die er verteilt. Das wäre doch toll. Ist sogar gesünder als ein Muffin.
Könnte man überlegen. Also ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, wir haben noch nicht darüber gesprochen, bei einer möglichen WM-Qualifikation mit der Gurke einzulaufen, nachdem Dirk van Dijvenbode ja auch mit der Aubergine eingelaufen ist. Also diese Idee ist auf jeden Fall scherzhaft schon mal gefallen. Aber vielleicht so ein paar Gürkchen verteilen, das könnte was werden. Also ich würde es mir auf jeden Fall, lustig vorstellen, wenn Max da...
Das Gute ist ja bei Salatgurken, eigentlich die meisten Leute, mich inklusive, fahren ja eher auf die Gewürzvariante von Gurken ab. Ich bin auch großer Gurkenfan, aber bei mir, wie gesagt, eher Spreewälder Gewürzgurken und so, ne? Aber wenn du da mit so einem Gurkenglas und du fischst die da mit den Wurstfingern so raus, so wie Erika in Stromberg, ne? Das ist natürlich nicht so appetitlich, aber mit den Salatgurken kannst du das eigentlich bringen.
Ja, kannst du bringen. Darfst du nur nicht irgendwie zu sehr werfen. Aber wir schweifen wirklich ab. Lass uns bitte zurückgehen. Ich wollte eine Sache noch sagen. Josh Rock war ja auch bei diesem Turnier die Nummer 5 der Setzliste. Also abseits von den Stats, den musst du eben einfach auch mal schlagen. Und das ist eben super für die Confidence. Und das konnte Max hier, glaube ich, auch einfach rausziehen. Also sehr positiv. Damit würde ich sagen, kommen wir zu Martin Schindler.
Ja, Martin Schindler hat sein erstes Match gewonnen mit 6-3. Das war auch sehr positiv. Gegen einen starken Andy Bartens gewonnen. Und dann klarer Favorit gewesen gegen Tom Bissell, den neuen Aaron Beeney, der allerdings deutlich besser ist als Aaron Beeney. Wir hatten ja von Bissell nie was gehört. Das vereint ihn mit Aaron Beeney von vor ein paar Jahren. Aber der Mann ist wirklich deutlich stärker, spielt in eine 94 gegen Schindler, nimmt ihn raus in der zweiten Runde. Kann Martin natürlich nicht mit zufrieden sein. Nico Springer, auch für ihn war Schluss in Runde 2. Da habe ich aber schon hier einen kleinen Run gesehen, ehrlicherweise, weil das sah richtig gut aus. Nach einem Arbeitssieg gegen Pero Ljubic mit 6-4 führt er gegen Raymond van Barneveld sehr komfortabel. Und was der getrommelt hat, Nico Springer im Scoring, war unfassbar. Aber gleichzeitig war es auch unfassbar, was er auf die Doppel liegen gelassen hat.
Ja, verpasst zig Matchstarts, verliert am Ende mit 5-6. Und man muss das halt mal so sagen, verliert mit 5-6, spielt 93,9 Punkte im Schnitt. Kannst du eigentlich sagen, gut, wenn du das nur so siehst, wirft dir nicht so viel vor. Wenn du aber siehst zum Thema Trommeln, dass er 116,7 Punkte im First-Niner-Average gespielt hat, dann musst du hier eigentlich sagen, Nico, warum gewinnst du das nicht 6-2 und startest hier wirklich einen Run an diesem Tag? Also es ist einfach noch so ein bisschen das altbekannte Problem, die Doppelkrankheit bei Nico. Also wirklich Scoring absolute Weltklasse. Wenn jetzt noch die Doppel dazu kommen, dann ist der Mann kaum zu bremsen.
Das Scoring ist ja wirklich so gut, dass er hier um Turniersiege spielen könnte, wenn er ein zumindest passables Doppelgame hätte. Aber das ist gerade sogar ein bisschen schwächer als das, was wir jetzt bei, ich sag mal, weniger wichtigen Turnieren auf der Dev-Tour und so gesehen haben. Da wird es dann natürlich auch nicht so schnell bestraft, aber in dem Fall. Also der hat gegen Barney sowas von krass gezockt. Ich hatte das hier mir aufgemacht in Dart Connect und ich sah immer nur 180, 177, 140. Und dann einmal, ich glaube, da war er auf Kurs 10 oder 11 Data und kriegt dann das Leck nicht zu. Und er hätte es wirklich klar gewinnen müssen gegen Raymond van Barneveld, der sehr überrascht gewesen sein dürfte, dass er hier irgendwie durchkommt. Für Nico Springer natürlich schon eine Enttäuschung. Klar kannst du sagen, als Neuling, zweite Runde, jetzt zum wiederholten Male auch erreicht, okay, aber nee, das ist irgendwie ein Spieler, der für mehr geboren ist und das hier auch im Scoring zeigt, es aber leider gerade auf die Doppel noch nicht so hinkriegt. Ich glaube aber trotzdem, da werden wir eine Verbesserung sehen und dann werden wir auch noch viel Spaß an ihm haben. Ich denke, wir sollten ihn jetzt erstmal ein bisschen machen lassen und trotzdem müssen wir das natürlich kritisch anmerken. Damit wird er auch selbst übrigens am wenigsten zufrieden sein.
Siege gab es an diesem Tag aus deutscher Sicht übrigens auch noch für Max Hopp und für Florian Hempel. Max Hopp, der konnte in der ersten Runde Radek Saganski mit 6-5 bezwingen, geht dann mit 3-6 gegen Jermaine Vatimena raus, hatte 2-0 und 3-1 geführt, kassiert dann noch 5 Lecks in Folge. Florian Hempel konnte in der ersten Runde Mike Dedecker mit 6-4 schlagen, das definitiv auch abseits vom Schnitt, einfach namenstechnisch schon mal eine sehr gute Leistung. Und dann geht er mit 0-6 raus gegen Martin Lukman mit 67,89 Punkten im Schnitt, zweitniedrigster Average des Tages, schlechtester Average in der Karriere laut Fabs Data von Florian Hempel. Keine Ahnung, was da los war und keine Ahnung, was Martin Lukman generell in diesen 2 Tagen für Bestechungsgelder in die Hand genommen hat, weil der hat gefühlt nur Gegner bekommen, die ihm in den ersten beiden Runden 60er Schnitte entgegengesetzt haben.
Ja, der andere war nämlich Jules van Dongen, bei dem ist das ja schon seit längerer Zeit ein Problem und auffällig. Bei Flo Hempel kommt es jetzt ein bisschen aus dem Nichts. Ja, Hempel hatte immer schon mal auch Off-Spiele dabei, oftmals zwischen Genie und Wahnsinn, aber der Wahnsinn sieht dann eher so aus, dass er mal eine 79 spielt oder so. Ne? Eine 67 ist schon sehr absurd, aber ja, vielleicht gilt dann hier, das kann er vielleicht ein bisschen einfacher abhaken, da er ja zuvor zumindest gegen De Decker gewonnen hat und damit 1000 Pfund mitgenommen hat.
Und ich grätsche ganz kurz noch rein. Es waren nicht nur die 67 Punkte von Hempel und die 66 Punkte von Jules van Dong, sondern ich greife voraus auch an dem heutigen Tag, Aufnahmetag per S Championship Event 4, eine 68 von Benjamin Drew-Royce. Also Martin Lukman hat wirklich hier dreimal einen Schnitt Mitte, Ende 60 entgegengesetzt bekommen bei einem Players Championship Turnier. Also wirklich dankbarer aus seiner Sicht geht's nicht.
Ja, das stimmt. Also da wäre es dann auch sehr floskelig zu sagen, ja, aber musst du auch erstmal gewinnen. Nee, das kannst du nicht verlieren als normal agierender Profispieler. Von daher, Martin Lukman hatte da auch ein bisschen Glück. Also da musste er wirklich nur Anwesenheit simulieren, um so zu formulieren. Machen wir weiter mit den Spielern, die auch, ja, vielleicht nur anwesend waren, wenn man es mal ein bisschen negativ formuliert. Und das sind die Deutschen, die in Runde 1 ausgeschieden sind. 6 an der Zahl, also exakt die Hälfte. Darunter fällt auch einmal mehr Gabriel Clemens, der hier gegen Justin Hood mit 4-6 verliert. Auch mal wieder ein Spieler, wo er jetzt nicht sagen kann, das war jetzt irgendwie eine unglückliche Auslosung. Das ist genau die Kategorie Spieler, die du dann auch bezwingen musst. Da gibt es keine Ausreden. Und Gabriel Clemens hat es dann aber am Tag danach deutlich besser gemacht. Dazu später mehr. Ansonsten Lukas Wenig rausgegangen gegen Richard Veenstra mit 4-6. War jetzt keine schwache Leistung, spielt knapp 92 Punkte. Veenstra hat deutlich über Paar gespielt. Mit 96 hat er ihn da bezwungen. Am Ende 18 und 17 Darts nach dem 4-4. Ja, zumindest den Anwurf dann halten, nochmal ein 5-5 zu haben, das wäre, muss dann eigentlich drin sein, ne, bei dem Standard, den das Spiel grundsätzlich hatte. Wer nicht so einen hohen Standard hatte, ist Tim Wolters, 0-6 gegen Ryan Meikle, spielt da knapp unter 80 Punkte. Ryan Meikle eine 100, die er eigentlich gar nicht gebraucht hat, gegen einen schwachen Wolters, hatte offenbar auch nur einen einzigen Dart auf Doppel. Leon Weber, der verliert ganz bitter gegen Tavis Dudeney im Duell zweier ganz junger Spieler. Der Decider, den darf Leon beginnen nicht eigentlich, also den darf er beginnen, aber er kriegt das Match in 12 Darts nicht zu und das wird ihm zum Verhängnis, denn Dudeney checkt tatsächlich 160 Punkte zum Match und zum 6-5. Ebenfalls ausgeschieden Dominik Grüllich mit 2-6 gegen Titus Karnik, zu viele Fehler auf Doppel gemacht. Kai Gotthard gegen Connor Scutt mit 1-6 unterlegen. Ganz anderes Spiel, deutlich höheres Niveau als viele andere Deutsche, aber Scutt war ja in seinem Pro-Tour-Beast-Mode, spielt er über 105 Punkte und es war kein Leck schlechter als 15 Darts. Also da ist Kai Gotthard wenig vorzuwerfen.
Ich würde sagen, das können wir so stehen lassen. Wir müssen hier auch nicht jedes Mal in die Schelte gehen und darüber sprechen, dass es vielleicht doch ein paar Erstrunden-Niederlagen zu viel sind in der Gesamtzahl. Deswegen, das können wir so stehen lassen. Der einzige, bei dem wir vielleicht, wenn der zweite Tag, der Dienstag, anders verlaufen wäre, ne, wo wir ein bisschen intensiver reingegangen wären, wäre Gabriel Clemens mit seiner Niederlage gegen Justin Hood, da hier auch nur 82 Punkte im Average stehen, aber dadurch, dass er das eben am nächsten Tag so sehr ausgebessert hat, können wir da jetzt auch einfach drüber hinweggehen und ich würde gerne einmal noch die weiteren deutschsprachigen Spieler nennen. Menzo Suljovic, der verliert in Runde 1 gegen Jim Long mit 4-6, Rusty Jake Rodriguez verliert in Runde 1 gegen Adam Hunt mit 3-6 und Stefan Belmont verliert ebenfalls in Runde 1 gegen Rob Owen mit 3-6. Belmont 80er Average, Owen 77er Average. Auch da könnte man jetzt hier, wenn der Tag anders verlaufen wäre, der zweite, nochmal irgendwie ansetzen und sagen, dass das vielleicht etwas zu wenig war. Aber auch Stefan Belmont hat das definitiv wettgemacht. Sprechen wir gleich drüber.
Ja, also es ist wirklich sehr, sehr gut, dass wir nicht täglich senden in so Pro-Tour-Wochen, weil wenn wir da dann auf einmal den Clemens wieder in Grund und Boden reden, den Belmont auch und am nächsten Tag werden uns Lügen gestraft, dann sieht man natürlich blöd aus. Deswegen natürlich wunderbar, dass wir hier zwei Tage on Block betrachten können und das ist hier wirklich bei beiden sehr kurios verschieden verlaufen. Aus deutschsprachiger Sicht natürlich ausnahmslos positiv, was da am Dienstag passiert ist. Dazu aber später mehr. Es gibt noch ein paar weitere Themen, sonstige Themen zu diesem Montag.
Ja, und da sollten wir vielleicht einmal anfangen mit dem, was ich schon angeteasert habe, und zwar mit den Internetproblemen auf DartConnect und mit der Temperatur in der Halle. Also ganz kurz gegriffen, die Temperatur in der Halle sei wohl deutlich zu niedrig gewesen. Auf Twitter konnte man da einiges lesen von einem Daryl Gurney, einem Sebastian Biawecki und anderen, dass es wohl einfach viel zu kalt gewesen sei und die Spielkondition nicht wirklich ordentlich sein. Damit kann man vielleicht auch viele der ganz niedrigen Averages erklären, aber man sieht eben auch an einigen Spielern, dass das jetzt nicht unbedingt, ja, nur auch die hohen Averages hier nicht hat produzieren lassen können. Also gerade auch, ich sag mal, Chris Doby hat ja an diesem Tag gute Averages geliefert.
Und ehrlicherweise, wir hatten auch schon Turniere, da haben sich deutlich mehr Spieler beschwert. Allen voran auch ein Gervin Price, ne? Und ich sag mal so, der Draht zu einem der 128 mit Maximilian Czerwinski ist jetzt nicht so kurz. Von daher würde ich sagen, man hätte da sicherlich dann irgendwas mitbekommen, wenn es so ganz dramatisch gewesen wäre, ne?
Also ich habe nicht jetzt auch nochmal extra explizit nachgefragt bei Max. Wir waren viel im Kontakt, gerade auch am Montag nach seinem guten Run. Und ich glaube, wenn das wirklich richtig dramatisch gewesen wäre, dann hätte er mir das schon mitgeteilt, ohne dass ich da jetzt nachgefragt habe. Aber ja, wenn das ein Faktor gewesen wäre. Was auf jeden Fall ein Faktor war, das waren die Internetprobleme oder die Probleme generell auf DartConnect. Also das hat es wirklich für Leute von extern schwer gemacht, das Ganze zu verfolgen. Ich würde da gerne mal ein Beispiel bringen, und zwar bei Rock gegen Czerwinski. Also ich schaue rein, erstmal sind die da seit 15 Minuten im Warm-up, dann gehe ich irgendwann in dieses Spiel rein, dann sind wir mitten im ersten Leck, da mache ich mein Handy 20 Sekunden aus, mache es wieder an, bin auf einmal mitten im siebten Leck, dann bei 4-4 wird mir auf einmal angezeigt, dass Josh Rock gecheckt hat. Ich denke mir, ach nein, jetzt steht es 5-4 für Josh Rock. Guck eine halbe Minute später wieder auf mein Handy, steht dann ein 5-4 für Maximilian Czerwinski. Also es war wirklich irgendwie vogelwild, was DartConnect da teilweise gemacht hat oder was die Internetprobleme gemacht haben. Ja, es ist das erste Mal in Rosmalen und ich sag mal, muss ich da auch erstmal finden, ist auch alles absolut in Ordnung, aber ja, so zum Verfolgen war das schon bei dem einen oder anderen Spiel wirklich ein bisschen kritisch.
Ja, aber dafür lief der Stream, also da ist mir jedenfalls nichts negativ aufgefallen, konnte jetzt auch nicht den ganzen Tag reingucken, aber das sah doch
schon eine Kleinigkeit kann ich sagen.
Ganz gut aus, oder?
Ich glaube, allerersten Spiel bei Streaming Board 1 haben sie irgendwann ab der Hälfte angefangen, den Kommentar von Board 2 auch noch mit einzublenden. Also hat sich irgendjemand verklickt und dann hast du den Kommentar von beiden Boards auf Board 1 gehört.
Das klingt dann natürlich total doof, wenn du sprichst und ich auch, ne? Genauso wird das dann gewesen sein, ja. Aber wenn wir zurückdenken, was wir schon für Streaming-Desaster hatten, ist das jetzt eher eine Kleinigkeit. Vor allen Dingen lief es ja am Dienstag dann schon deutlich besser. Da habe ich jedenfalls auf DartConnect jetzt keine großen Schwierigkeiten. Manchmal noch so ein, zwei Bugs, dass da plötzlich dann stand, Clemens spielt und dann wurde er nochmal eingeblendet. Also der hat quasi parallel einmal gespielt, aber das war das Einzige, was uns aufgefallen ist. Aber gut, ist jetzt auch schon sehr Special Interest, muss man sagen. Und bevor wir unsere Zuhörer langweilen, machen wir einfach mal weiter im Text und sprechen über ein paar Namen. Wir haben Kellen Ridge schon angesprochen als Halbfinalist. Den anderen Halbfinalisten sollten wir noch mal ein bisschen mehr würdigen, denn für Nick Kenny auch ja eine Spezialität, im Halbfinale zu stehen. Stand vorher nämlich nur in einem einzigen Players Championship Halbfinale und das war im September 2020, also vor fast 5 Jahren. Ansonsten ein paar Premier League Spieler, die es zu erwähnen gilt. Cross im Viertelfinale rausgegangen, Price im Viertelfinale rausgefallen, nachdem er Peter Wright geschlagen hatte in Runde 3 mit einem Average von 112 Punkten. Nathan Aspinall, der ist schon in Runde 2 ausgeschieden. Michael van Gerven, der hatte ja dann nach dem ersten Tag überhaupt keinen Bock mehr und wer will es ihm verdenken, nach einer Niederlage gegen Proto-Nachrücker Michael Flynn verliert er mit 4-6. Bunting auch schon raus in Runde 1 gegen Patrick Reratz. Michael Smith verliert in Runde 1 gegen Stephen Burton. Dave Chisnell, der spielt nicht Premier League, müssen wir aber auch erwähnen, denn das war mal wirklich die Dave Chisnell Disaster Class mit einem 73er Average in Runde 2 raus. Schlechtester Average der Karriere. Also wir reden hier über sehr viele Sachen am schlechtesten. Das habe ich gefühlt schon 3-4 Mal heute gehört. Also irgendwie ein sehr komisches Turnier.
Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass mich diese Statistik bei Dave Chisnell fast gewundert hat, dass 73 Punkte der schlechteste Average seiner Karriere sind. Also gefühlt jedes zweite Mal, wenn ich ihn spielen sehe, denke ich, als nächstes gewinnt er die WM und jedes andere Mal denke ich dann, der spielt doch, keine Ahnung, 65 oder sowas. Also gefühlt hat man doch von Dave Chisnell schon irgendwas unter 73 Punkten gesehen, aber so die Stats von FabStata auf Twitter. Was wir noch sagen müssen, es waren natürlich auch 4 der ganz, ganz großen Namen nicht mit dabei hier in Rosmalen. Das waren Gary Anderson, Luke Humphreys, Luke Littler und Andrew Gilding. Die haben den Weg nach Rosmalen gar nicht angetreten. Und ich würde gerne jetzt an dieser Stelle quasi auf dem Stand erstmal nach 3 Players Championship Turnieren einen Call loswerden. Und zwar: Christoph Ratajski gefällt mir wieder richtig, richtig gut. Also in Richtung Ende des letzten Jahres WM fand ich das wirklich gar nicht berauschend, was er gemacht hat. Der hat sich so unfassbar gefangen. Es war jetzt noch nicht das ganz große Resultat dabei, aber von den Sachen, was er spielt, werfe ich das jetzt hier mal in den Raum. Es würde mich nicht wundern, wenn wir in der näheren Zukunft von Christoph Ratajski mindestens einen Sieg bei einem Players Championship Turnier sehen. Vielleicht sogar 2.
Ja, es gibt sogar 2 Spieler aus dem osteuropäischen Raum, die mir extrem gut gefallen. Das ist nämlich nicht nur Christoph Ratajski, sondern auch ein Karel Sedlacek. Muss man auch mal erwähnen. Der hatte schon echt ein paar 100-plus-Averages dabei und so. Und dem scheint der Verlust der Tourkarte auch in Anführungsstrichen gut getan zu haben, dass er dann natürlich direkt wieder nach diesem unglücklichen Verlust in der Q-School so stark war. Also das sind 2 Spieler, die kann man mal erwähnen. Aber Ratajski, ja, kommt so ein bisschen random, die Menschen. Random wie der Finaleinzug von Jelle Klaassen, aber völlig verdient. war es verdienter als der Finaleinzug von Jelle Klaassen, wenn wir mal da noch so ein bisschen den Vergleich ziehen. Also finde ich, ist ein Lob wert, ja.
Verdient war dann auch der Finaleinzug von Ryan Searle und damit springen wir zum Dienstag. Wir gehen von Players Championship Event Nummer 3 zu Nummer 4. Es ist am Ende Ryan Searle, der dieses Turnier gewinnt, musste im Turnierverlauf 2 Decider überstehen gegen Micky Menzel im Achtelfinale und gegen Stefan Belmont im Halbfinale. Searle hat selbst gesagt, das Spiel gegen Menzel war das härteste an diesem Tag, springt 3 Plätze in der Order of Merit nach oben auf Platz 18 vorbei an Ross Smith, Michael Smith und dem All-Time-Goat Andrew Gilding, hatte aber, obwohl er die Decider überstehen musste, im ganzen Turnierverlauf keinen einzigen Matchstart gegen sich, aber es gab da definitiv die ein oder andere Situation, die er überstehen musste. Aber im Finale war es dann doch eher etwas eindeutiger, auch wenn die Schnitte nicht so weit auseinander liegen wie beim ersten Turnier in diesem Block.
Ja, Searle spielt exakt 100 gegen Cameron Menzies, der mit einer 97 hier 3-8 verliert. Es wirkte aber deutlich her. Es war ja auch ein deutlicheres Endresultat als bei Doby gegen Klaassen. Es war ähnlich langweilig, würde ich jetzt mal so formulieren, was aber einzig und allein daran lag, dass es Searle einfach mit seiner so Grundattitüde, es ist ja jetzt keiner, der da jetzt die großen Emotionen zeigt. Menzies ist dann auch einer, der nach jedem Leckgewinn von Searle da erstmal einen Daumen gibt oder eine Faust. Also von daher, ja, ich fand es relativ langweilig. Aber das ist eigentlich dann auch ein Loblied auf Ryan Searle, der es einfach in bester Ryan Searle, in bester Heavy-Metal-Manier runtergespielt hat, obwohl Menzies gut reinkam mit einem 145er Checkout, dann aber Searle, der erstmal den eigenen Anwurf auch zweimal halten kann, da steht 2-2, dann gelingt ihm Break zum 3-2, dann im sechsten Leg von beiden Spielern kumuliert dreimal die 180 in Folge, dann fast eine vierte 180, also da haben beide getrommelt, Searle gewinnt aber das Leg zum 4-2, Menzies dann kommt noch ran auf 3-4, danach sind es 3-15 Data in Folge zum 7-3 für Searle im 11. und letzten Leg der Partie. Menzies noch mit einer Chance auszuchecken, nachdem Searle auslässt, kann die aber nicht nutzen. Searle trifft dann zum Sieg und steht am Ende bei 62% auf die Doppel. Menzies nur bei 25% und das machte den Unterschied aus. Toller Sieg für Ryan Searle, mal wieder im Februar erfolgreich bei einem Players Championship Turnier.
Ja, hat er sich definitiv verdient in diesem Finale, also der Average und insbesondere halt auch diese Checkout-Quote, das ist schon dann etwas, womit du Finals oder wo du eben auch Turniere mit gewinnst. Und lass uns den Blick werfen auf seinen Turnierweg. Begonnen hat er mit einem Duell gegen einen Deutschen. Er gewinnt mit 6-0 gegen Florian Hempel, gespielt hier 104,86 Punkte im Schnitt, also ungefähr 15 Punkte mehr als Florian Hempel, der hier den zweiten Whitewash in Folge kassiert hat. In der Runde der letzten 64 besiegt er dann Menzo Suljovic. Dann in der Runde der letzten 32 siegt er mit 6-1 über Owen Bates, spielt hier 109 Punkte im Schnitt, also richtig, richtig ordentlich von Heavy Metal. Im Achtelfinale musste er dann das erste Mal ja in eine richtig enge Partie und auch hinten raus ein bisschen kämpfen, gewinnt mit 6-5 gegen Micky Menzel, spielt ein 12er im Decider, Micky Menzel steht auf 51 Punkten Rest. Wenn Ryan Searle das nicht macht, dann wäre das so ein typisches Menzel-Ding, dass da irgendwie, keine Ahnung, 19-16 oder so gespielt wird und dann ist auf einmal Micky Menzel im Viertelfinale und es würde auch keinen wundern. Im Viertelfinale gewinnt Ryan Searle mit 6-4 gegen Willie O'Connor, spielt hier nochmal über 100 Punkte im Schnitt und im Halbfinale dann das 7-6 über Stefan Belmont. Das war auch eine richtig enge Partie, muss man sagen. Beide auch im Schnitt mit 99 und 98 Punkten sehr eng beieinander und das hätte hier auch fast in Richtung erster Schweizer Sieg bei einem Players Championship Turnier gehen können.
Ja, war es genau so. Also es war sehr, sehr hochklassig. Es war fast ein Riesenlauf von Belmont, der dann sogar ins Finale gegangen wäre. Aber auch so ein historisches Ergebnis zum ersten Mal in Schweiz im Halbfinale. 5-2 hat das Searle schon geführt. Dann Belmont mit einem 19-Data zum 5-3. Das darf er eigentlich im Normalfall nicht gewinnen, gewinnt er aber. Und dadurch kommt er nochmal so richtig aus den Blöcken. 13 und 12 Darts zum 5-5. Dann spielt Searle ein 11er. Belmont gleicht aus und im Decider checkt Ryan Searle dann Shanghai. Das war ein wunderbarer Moment. Belmont wartet vergeblich auf 112 Punkten Rest, aber der war trotzdem sichtlich zufrieden. Also da sprach in erster Linie auch der Stolz aus seiner Körpersprache heraus und jetzt nicht unbedingt ja, die Trauer über den vergebenen Finaleinzug. Es war schon eine Partie, die Searle gewonnen hat und nicht die Belmont verloren hat. Wir sprechen gleich dann noch über den generellen Turnierweg von Stefan Belmont. Vielleicht nochmal einen Satz zu Cameron Menzies. Ganz kurz kann man es da machen. Wir werden ihn wieder beim Matchplay sehen. Wir werden ihn jetzt dank dieses Finaleinzugs auch sehr wahrscheinlich beim Grand Prix sehen. Da ist er jetzt auch auf Platz 4 in der bereinigten Pro Tour Order of Merit. Ich glaube, das ist gar keine Frage mehr. Cameron Menzies sollte sich dann jetzt auch ein bisschen höhere Ziele stecken. Der nächste Schritt muss jetzt irgendwie kommen und ich glaube, er ist da weiterhin auf einem guten Weg. Die WM hat ihm offenbar nicht nachhaltig geschadet und das ist doch erstmal sehr, sehr schön.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich hoffe, dass er jetzt nach der WM und all diesen Sachen auch sich hier auf dem Floor wieder genügend Confidence eben mit guten Spielen, mit guten Leistungen holen kann, um das dann eben auch auf die Bühne zu tragen und dann dort vielleicht wieder etwas befreiter aufspielen zu können und sich da nicht so schwer zu tun, das auch, ich sag mal, ein bisschen zu sehr zu Herzen zu nehmen, sondern da einfach auch die guten Darts, die er eben produzieren kann, dass er die dort zeigen kann. Damit würde ich sagen, können wir auch hier wieder zu den deutschen Spielern kommen und wir müssen natürlich anfangen mit Gabriel Clemens, der die vorherigen Ergebnisse von den Players Championship Turnieren aus dieser Saison natürlich mal wirklich wettgemacht hat, erreicht hier ein Viertelfinale, beginnt den Tag mit einem 6:1 Sieg über Kevin Burness, dann in der zweiten Runde siegt er mit 6:4 über Matthew Dennett. Besiegt im Boardfinale Kordecker mit 6:3, spielt da über 100 Punkte im Schnitt. Kordecker hatte zuvor Doby rausgenommen, also für Clemens hier auch ja so ein bisschen dankbarer gegen Decker spielen zu müssen als gegen Doby. Im Achtelfinale besiegt er Wessel Nyman mit 6:2, spielt hier auch wieder an die 100 Punkte, also wirklich mit stabilen Leistungen. Und knapp über die 100 Punkte kam er dann nochmal im Viertelfinale, verliert aber dennoch mit 3:6 gegen Dom Taylor, der aber einfach richtig gut aufgelegt war. Über 106 Punkte im Schnitt spielt.
Ja, Dom Taylor hatte mit einem 13-Data reingefunden ins Match. Danach Clemens wunderbar reagiert mit 14, 13 und 12 Data. 3:1 in Führung gegangen, dann allerdings Taylor mit einem 13-12er, 14er, noch einem 14er zur Führung. 5:3 stand es dann und ja, das ist so das einzige Leck, wo Gabriel Clemens dann so ein bisschen traurig sein muss, denn er lässt einen 17-Data von Dom Taylor zum 6:3 zu, aber trotzdem, am Ende kann man vielleicht sagen, hier gegen Dom Taylor Viertelfinale. Da ist ein Gabriel Clemens im Normalfall auch leichter Favorit, aber Dom Taylor hatte einen überragenden Tag, müsste auch erstmals jetzt im Halbfinale gewesen sein und spielt hier 106,64 Punkte. Was willst du da groß machen? Also Gabriel Clemens ist überhaupt nicht zu kritisieren für diesen Tag, spielte dreimal in Folge um die 100 Punkte gegen Decker, Nyman und Taylor und gewinnt zwei dieser Spiele mit Wessel Nyman, einen der heißesten Spieler auf der Tour geschlagen. Also für Gabriel Clemens ein ganz, ganz wichtiges und auch sehr saftiges Lebenszeichen. Das bringt ein bisschen Preisgeld und vor allen Dingen bringt es viel Selbstvertrauen und wir haben ihn viel kritisiert zuletzt, müssen ihn jetzt für den heutigen Tag aber auch viel loben und das zu Recht. Auch für ihn ist es ja ein wichtiges Resultat, wenn wir jetzt über die Races sprechen.
Ja, definitiv. Ganz wichtiges Ergebnis, gerade hinsichtlich des European Tour Races für die Turniere 5 und 6, ist da, stand jetzt auf Position 17, also definitiv in Schlagdistanz, sich dort in die Turniere hineinzuspielen, ohne dann in die Qualifikation rein zu müssen und wäre stand jetzt fürs Matchplay qualifiziert und ich glaube, das wäre auch was, was einem Gabriel Clemens wichtig wäre, weil wenn eben diese Qualifikationen dann auch nicht mehr kommen, dann kann es halt auch sein, dass du in der Weltrangliste so ein bisschen durchgereicht wirst. Deswegen ganz wichtiges Ergebnis, um sich da zumindest in Schlagdistanz zu bringen.
Abseits von Clemens Viertelfinale war es aber mal wieder kein guter Tag aus gesamtdeutscher Sicht. Martin Schindler noch mit einem passablen Resultat am Vortag in der zweiten Runde ausgeschieden, diesmal die zweite Runde überstanden, gegen Keane Barry und Adam Paxton weitergekommen, danach aber gegen Ryan Joyce verloren mit einem 100er Schnitt. Break im ersten Leck hat im Prinzip die Partie entschieden. Wenn du keine Breaks kassieren darfst bei diesen kurzen Distanzen, dann gegen einen Spieler wie Ryan Joyce, der mal wieder bravourös auf die Doppel war mit 60%, Martin mit 57% auf die Doppel, trotzdem am Ende knapp unterlegen. Dritte Runde für das Matchplay ist Martin aber ohnehin qualifiziert, da kann nichts anbrennen, aber es geht natürlich jetzt schon auch um den Grand Prix und da wäre es dann wichtig, wenn er ja zumindest passabel so Boardfinals erreicht, dann auch mal ein paar Achtelfinals jetzt in Zukunft dabei hat. Da muss er ein bisschen was aufholen, definitiv. Ricardo Pietrzko ist der dritte Deutsche im Bunde, der überhaupt ein Spiel hat gewinnen können. Gegen Oskar Lukasiak mit 6:5, geht dann raus gegen Köyvenhofen mit 6:2. ja, für Ricardo eine okaye Woche, würde ich trotzdem sagen, mit dem Achtelfinale am Vortag. Also da kann man nicht meckern. Und die großen drei deutschen Dartspieler, zumindest vom Namen her, nicht unbedingt, was jetzt die Form betrifft, die waren die einzigen, die überhaupt Spiele haben gewinnen können.
Ja, Ricardo, wie gesagt, gegen Oskar Lukasiak gewonnen, geht dann raus gegen Mike Kuivenhoven. Kuivenhoven auch einfach richtig stark gespielt in dieser Partie. 15, 14 und 12 Darts zum Start. Also das auch ein Mike Kuivenhoven, wie man ihn jetzt auch schon lange oder wenn überhaupt ganz, ganz selten gesehen hat, dass er da so stark reinkommt. Und ja, Ricardo wird das, glaube ich, als positiv abbuchen können. Also ich meine, das ist schon gar nicht so verkehrt, was er hier gezeigt hat. Und gerade eben diese erste Runde eben zu überstehen. Das ist das, was immer wieder wichtig ist, um da auch schon mal ins Preisgeld zu kommen und nicht eben mit so einer Nullerrunde wieder direkt zurück ins Hotel zu gehen. Und das war eben der Fall für alle anderen Deutschen, die wir bislang jetzt bei diesem Turnier noch nicht genannt haben. Florian Hempel haben wir schon genannt. Gut, für den, jetzt habe ich meine eigene Überleitung kaputt gemacht, aber Florian Hempel hat mit 0-6 gegen Ryan Searle verloren, haben wir eben schon angesprochen. Alle Lecks zwischen 13 und 15 Darts von Ryan Searle, also das einfach eine richtig starke Partie. Und auch wenn es der zweite Whitewash in Folge war, ich glaube, dieser ist anders einzuordnen als die Partie am Vortag. Lukas Wenig geht mit 4-6 raus gegen Radek Saganski. Tim Wolters verliert in der ersten Runde mit 1-6 gegen Bradley Brooks. Bradley Brooks gerade auch wirklich richtig stark gescored, 111 Punkte im First Nine Average. Nico Springer verliert mit 5-6 gegen Luke Woodhouse, hatte 5-3 geführt, vermutlich sogar mehr als einen Matchstart gehabt und das Ganze nicht zubekommen. Woodhouse spielt in den letzten drei Legs 17, 16 und 18 Darts. Das ist nichts Weltbewegendes und das muss Nico eigentlich in einem dieser Legs irgendwie zubekommen.
Es war dasselbe Problem, derselbe Spielverlauf wie am Tag zuvor in Runde 2 gegen Raymond van Barneveld. Und mal wieder gehen Nico Springer die Doppel aus und das ist unheimlich schade, weil er auch hier einen Luke Woodhouse, einen sehr etablierten Spieler, eigentlich in der Tasche hatte, genauso wie es mit Raymond van Barneveld der Fall war. Also leider eher eine verkorkste Woche, weil deutlich mehr drin war. Also der Anspruch ist sicherlich dann auch insgesamt ein größerer. Was die spielerische Qualität betrifft, wenn wir die Doppel rausnehmen, ist Nico hier wunderbar eingestiegen auf die Pro-Tour, aber die Ergebnisse kommen noch nicht, weil die Doppel fehlen.
Max Hopp, der verliert in der ersten Runde mit 2-6 gegen Christian Kist, hatte 2-0 geführt, verliert dann 6 Lecks in Folge an Christian Kist. Und ich weiß, es ist noch wesentlich zu früh im Jahr, um hier irgendwie so ein kleines vorzeitiges Fazit zu ziehen und so weiter und so fort. Max hat ja auch schon einen Sieg einfahren können. Aber wenn ich mir auch so die ganzen Averages von ihm mal anschaue, das ist mir irgendwie alles ein bisschen zu viel Anfang 80. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Vielleicht muss ich Max auch wieder erstmal ein bisschen neu einfinden auf der Tour. Das ist ja auch alles okay und ich glaube, diese Tourcard kam für ihn auch selber ein bisschen überraschend. Aber es ist eben jemand, der auch schon wirklich eine ganze Menge Erfahrung mitbringt. Und wir sprechen hier auch bei solchen Erstrundenniederlagen nicht unbedingt wie zum Beispiel jetzt gleich über Leon Weber, der mit 3-6 gegen Adam Paxton verliert und da 96 Punkte im Schnitt spielt, 113 Punkte First Nine, einfach zu viele Darts auf die Doppel auslässt oder wie bei Nico oder so. Aber bei Max ist das mir irgendwie generell alles zu viel nur so im Anfang 80er Bereich. Was sagst du?
Ja, ich würde dir zustimmen, was jetzt diese grundsätzliche Beschreibung anbetrifft. Das sind ja auch Fakten und er hat hier noch nicht so viel geliefert, gleichwohl. Was hast du denn erwartet? Also die Q-School war jetzt auch kein absolutes Powerscoring-Feuerwerk. Ne? Also klar, das war jetzt nicht nur im Anfang 80-Bereich, ansonsten hätte er die Karte auch nicht gewonnen. Aber das war jetzt auch nicht irgendwie so eine Leistung, dass man jetzt denken würde, das wird jetzt einer der besten neuen Tourcard-Holder in diesem Jahr.
Nein, das habe ich auch nicht erwartet, aber ich habe gerade auch von Max ein bisschen mehr gesehen bei der Super League, wo ich mit Leon war und die beiden waren ja auch in einer Gruppe, deswegen war ich da auch ein bisschen, ich sag mal, bei den Spielen immer aktiver mit dabei und da hatte mir Max eigentlich, ich sag mal so, auch im Scoring ja schon etwas besser gefallen und ich hätte zumindest gedacht, selbst wenn er die Spiele knapp verliert, ist ja okay, erstmal hier wieder einfinden und so weiter, dass da aber vielleicht wieder so ein bisschen mehr in Richtung, wie soll ich das sagen, Tourniveau kommt, also eher Richtung hohe 80, Ende 80, als halt sehr viele Spiele, die so am Anfang 80er Bereich sind.
Ja, verstehe, kann das voll nachvollziehen. Ich denke, es wird ihm natürlich auch nicht schnell genug gehen können, dass er wieder so an sein altes Niveau irgendwie anknüpfen kann, dass er ein bisschen mehr davon profitieren kann, dass er sehr, sehr viel Erfahrung hat, was ja auch wichtig sein kann. Das kann auch noch wichtig werden, ne? Wenn es dann Phasen gibt, in denen Spieler, die jetzt ein bisschen besser als Max reingestartet sind, eher in so eine Delle kommen. Ja, Max startet jetzt eher dann schwach, da kann es ja dann fast nur besser werden, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass Max Haupt ein Spieler ist, der jetzt safe über 2 Jahre gesehen hier unter den Top 64 bleiben muss, ne? Also dafür ist die Darts-Welt auch zu schnell in den vergangenen 2-3 Jahren, wo er kein Faktor mehr war, auch nach vorne geprescht, vom Niveau her angestiegen, und Max Haupt muss jetzt natürlich erstmal über diese Matchpraxis auf dem höchsten Niveau auch das eigene Spiel ein bisschen nach oben kurbeln. Ich denke, nur so geht es, und für seine Gesamtkarriere, weil er sagt ja auch so Dinge wie, er will unbedingt die 10 voll machen, dafür braucht er noch 2 WM-Teilnahmen im Ali Pelli. Für die Gesamtleistung von Max Hopp auf Jahre gesehen ist es natürlich sehr, sehr förderlich, dass er hier etwas überraschend jetzt schon wieder auf die Tour gekommen ist, weil ich glaube, ansonsten mit seinen quantitativen Leistungen, also der Anzahl von Turnieren, die er auf PDC-Niveau ansonsten gespielt hätte, wäre das nur noch schwieriger geworden. Und so ist er jetzt von Anfang an wieder mit dabei, hat für 2 Jahre die Karte. Und selbst wenn es dann wieder rausgeht, dann hat er trotzdem, wenn er nochmal so richtig angreifen will, wovon wir jetzt ausgehen, dann hat es trotzdem einen positiven Effekt. Also so richtig kann, glaube ich, Max Hopp gar nicht verlieren. Weil jetzt ist er erstmal wieder aus dieser negativen Presse ein bisschen raus. Weißt du, was ich meine? Weil ansonsten bei jeder Super League-Teilnahme und so, hätte er Next Gen gespielt. Es hätte ja dann gefühlt nach jeder Niederlage, hätte es ja einen Artikel gegeben, ne? Und jetzt ist das, glaube ich, wieder ein bisschen auf Normalmaß, weil man jetzt auch nicht erwartet, dass er da jetzt die großen Titel einheimst auf diesem Niveau.
Ja, ist ein guter Punkt, glaube ich, den du ansprichst, gerade mit dieser ganzen, Pressebetreuung, Beobachtung und so weiter und so fort.
Was er kann jetzt hier in diesem Umfeld ist er so ein bisschen im Deckungsschatten. Er ist nicht der Leader mit dem gelben Trikot, wie er das wäre, wenn er Next Gen spielen würde, oder wie das auch ist, wenn er Challenge Tour spielt und Super League und so. Das ist jetzt halt anders, und ich glaube, das kann ihm auf Sicht helfen.
3 Namen fehlen uns noch, um das deutsche Feld für dieses Turnier voll zu machen. Das ist zum einen Dominik Gröhlich, der verliert mit 4-6 gegen Ricky Evans. Gröhlich ist einer von 5 Spielern, die bislang noch 0 Pfund bei der PDC in diesem Jahr eingespielt haben. Das sind Adam Warner, Danny Oldekalter, Greg Ritchie, Victor Tingström, allesamt neben Dominik Gröhlich. Ansonsten Kai Gotthard, der verliert mit 4-6 in der ersten Runde gegen James Wade. Und Maximilian Czerwinski, der verliert mit 3-6 gegen Justin Hood. Spielt hier eigentlich das etwas bessere Spiel, kann nur leider wiederholt klare Doppelchancen, also immer mal wieder hier und da 3 Darts auf Doppel, nicht nutzen und diese Partie dann am Ende leider nicht gewinnen. Hat mich natürlich ein bisschen geärgert, aber so ist es. Auch das ist ein Lernprozess.
Und wir machen weiter mit den deutschsprachigen Spielern. Aus Österreich nur Menzo dabei, Rusty Jake Rodriguez aus unerfindlichen Gründen nicht am Start gewesen am Dienstag. Natürlich auch eine blöde Geschichte, warum auch immer, ne? Aber war ja eigentlich ganz gut ins Jahr gestartet, deswegen konnte hier kein Preisgeld mehr holen. Anders Menzo, der 1.000 Pfund mitnimmt für einen Zweitrundeneinzug, ausgeschieden gegen Ryan Searle. Und so ein richtig fetter Zahltag war es für Stefan Belmont, hatten wir schon angesprochen, im Halbfinale dramatisch raus gegen Searle. Aber zuvor Josh Rock im Viertelfinale geschlagen, Ryan Joyce im Achtelfinale besiegt, Gervin Price in der 3. Runde geschlagen und auch Richie Attaus und Rhys Griffin, aber vor allen Dingen die Siege über Price, Joyce, Rock am laufenden Band natürlich richtig klasse und vor allen Dingen richtig gutes Niveau gespielt. 95 gegen Price, gegen Joyce eine 96, gegen Rock eine 93, gegen Searle, wo er rausgeht, eine 98, sogar nochmal am Niveau von Searle hochziehen können. Ein überragendes Turnier, vor allen Dingen, nachdem er mit 0 Pfund Preisgeld hier als Nachrücker in die ersten Turniere gestartet war. Also bis dato war es dann eher ein schwacher Start ins Jahr, aber dafür kam jetzt der ganz große Knall.
Ja, das lässt sich auf jeden Fall sehen, und er wird da einfach auch hundertprozentig mit zufrieden sein, und durch seine guten Leistungen eben auf der Challenge Tour wird es auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass er hier in diesem Jahr nachgerückt ist. Also ich glaube, da können wir uns schon noch auf den ein oder anderen weiteren Run auch von einem Stefan Belmont in diesem Jahr gefasst machen.
Ja, und Stand jetzt, Stefan Belmont, wenn er da oben bleibt, dann wird er eben nicht nur noch viele Nachrückerplätze bekommen, sondern dann wird er zwangsläufig auch noch ein bisschen Preisgeld einheimsen. Und wer weiß, wenn er so einen Run nochmal hat oder so, dann kann dich das irgendwann schon relativ nah in Richtung WM-Quali bringen. Ne? Also das vielleicht dann sogar ein lohnenswertes Ziel für einen Spieler, der die Tourkarte knapp nicht gewinnt, der vom Standard her auf die Tour eigentlich gehört. Aber früh im Jahr auf der Challenge-Tour punkten, das ist ihm gelungen. Ganz, ganz wichtiger Block, den er mitgenommen hat, jetzt hier für die Nachrückerposition und dann auch da direkt früh ins Geld kommen. Auch das ist ihm jetzt gelungen. Also vielleicht Stefan Belmont auch ein Spieler, den wir wieder bei der WM sehen werden, obwohl er auch diesmal keine Tourkarte hat. Gut, dann machen wir weiter jetzt mit noch so ein paar weiteren Namen. Dom Taylor haben wir schon erwähnt als sehr überraschenden, aber sehr starken Halbfinalisten. William O'Connor könnten wir mal lobend hervorheben, der auch in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr wirklich viel gezeigt hat. Im Viertelfinale aber stand am heutigen Dienstag nach einem Sieg unter anderem über Raymond van Barneveld, der im Achtelfinale ausgeschieden ist gegen den Iren. Michael van Gerven, wie gesagt, nicht dabei. Humphreys und Littler, die haben den Blocker komplett ausgelassen. Da wären wir jetzt auch schon bei den ganz großen Namen. Einer, der auch noch nicht dabei war, aber auch schon einer der größeren Namen, nachdem er Gary Anderson bei der WM rausgenommen hat, Jeffrey de Graaf. Da erwartet die Frau einfach ein Kind. Da hatten wir jetzt
gerade noch gerettet, die Überleitung.
Ja, da hatten wir so ein paar Anfragen auch, was mit De Graaf los ist, aber auf jeden Fall, das ist nichts Schlimmes, sondern eher eine freudige Nachricht, deswegen geht er erst ein bisschen später ins Jahr rein. Peter Wright sollten wir vielleicht noch erwähnen, sehr schwankend unterwegs aktuell, das zeigt auch der Dienstag, 105 in Runde 1, 80er Schnitt in Runde 2 gegen Kevin Dutz raus und ansonsten, was jetzt die weiteren Namen betrifft, Brendan Dolan kann man noch erwähnen, der rettet sich soeben in die vierte Runde bei den UK Open, das Race für die UK Open ist jetzt schon abgeschlossen und Brendan Dolan ist da auf 32 reingelaufen, knapp vorgeblieben vor einem Luke Woodhouse. Und was die Premier League-Spieler betrifft, Bunting im Achtelfinale der Beste. Ansonsten war das nichts.
Ja, Price letzte 32, Cross letzte 64, Doby ebenfalls, Espinel letzte 128. Das war dann mal so ein Turnier, was eben auch zeigt, dass nicht nur die Spieler in der Premier League spielen können, sondern dass das mittlerweile sich so weit breit gefächert hat. Also man könnte ja schon so weit gehen, dass fast egal wie die Auslosung ist, es das Potenzial gäbe, dass sogar alle Premier League Spieler, wenn sie dabei wären, gemeinsam in der ersten Runde verlieren würden. Wird jetzt auch, also wäre natürlich dann in der Summe schon was Besonderes, würde aber jetzt in den einzelnen Spielen gegen wen auch immer eigentlich niemanden komplett vom Hocker hauen.
Nö, absolut nicht. Ich würde sagen, wir machen den Haken dran hinter dieses Players Championship Event Nr. 4 in Rosmalen und wechseln jetzt die Bühne, gehen nach England, nach Leicester, wo die ersten vier von insgesamt 24 Turnieren in diesem Jahr auf der Women's Series stattgefunden haben. Und es war auch eine deutsche Flagge zu sehen bei Dart Connect, nämlich Steffi Lück, die hat mitgespielt. Einmal auch in die letzte 32 gekommen, einmal in der Runde der letzten 64 gewesen, ansonsten Erstrundenniederlagen. Die Topspielerinnen waren alle dabei, auch Noaelin van Leuven, nachdem sie zuletzt ja sich, ich sag mal, bisschen negativ geäußert hat, was so ihren Gemütszustand betraf. Ne? Also nach der verpassten Tourkarte, wo sie sehr unzufrieden war, erstmal nichts gespielt, jetzt aber dabei gewesen. Und ja, es gibt, wie ich finde, folgende Erkenntnis, die erstmal so ganz deutlich hervorsticht, bevor wir jetzt über die Ergebnisse sprechen. Aber die Qualität in der Spitze ist besser geworden. Und vor allen Dingen, lass es mich anders sagen, die Breite in der Spitze. Das klingt jetzt alles total bekloppt, aber du weißt, was ich sagen will. Also es gibt mehr Spielerinnen, die in Frage kommen für tiefe Runs. So hätte ich es von Anfang an sagen sollen.
Ja, hättest du das mal gemacht, dann wäre das auch für alle von vornherein klar gewesen.
Wir schneiden nichts. Wir schneiden nichts. Ja. Es war kompletter Bullshit, aber jeder weiß, was ich meine.
Ja, also und du hast da auch absolut recht. Also es ist noch nicht so, dass dieser ganze Unterbau erste Runde, zweite Runde, dass dieses Niveau so unfassbar angestiegen ist. Aber der Dunstkreis der Topspielerin, der erweitert sich einfach gefühlt von Jahr zu Jahr. Und so ist es eben auch in diesem Fall. In diesem Fall. Also ich sag mal so, junge, starke Spielerinnen, die tun einfach gut, wie zum Beispiel eine Aurora Forresato oder eine Paige Pauling. Also das war schon wirklich richtig ordentlich, was die da auch gezeigt haben. Aurora Forresato ja auch im Halbfinale gestanden und nach England kamen die meisten Spielerinnen aus Finnland und zwar waren das 9 Spielerinnen an der Zahl. Da auch einfach diese ganze Internationalisierung, das tut schon gut zu sehen.
Ja, und was die Niederlande jetzt für die Männer im Dart sind, das sind die Finninnen hier bei den Frauen. Also wirklich 9 Spielerinnen ist ein krasser Wert. Mehr Spielerinnen aus Finnland als aus den Niederlanden. Gut, dann sprechen wir mal über die Ergebnisse. Wir hatten einen Doppelsieg von Bo Greaves am Sonntag gegen Robin Byrne und Gemma Hayter. Am Samstag allerdings ging Bo Greaves in beiden Turnieren leer aus.
Ja, und das konnte einen schon fast ein bisschen wundern, wenn Bo Greaves da nicht mindestens irgendwie einen Titel abräumt in 2 Turnieren, die an einem Tag stattfinden. Im ersten Turnier Bo Greaves sogar im Achtelfinale rausgegangen gegen Lorraine Winstanley, trotz eines 92er Averages. Winstanley hatte zuvor auch Sharrock besiegt, geht dann im Halbfinale gegen Gemma Hayter raus. Und Gemma Hayter, die hat das Finale verloren gegen Lisa Ashton mit 2-5. Lisa Ashton wirkte generell wieder so ein bisschen, ja, erstarkt, muss man sagen. Also das war wieder wesentlich besser und konstanter, was auch hier eine Lisa Ashton gezeigt hatte. Im zweiten Turnier des Tages war Bo Greaves dann wenigstens im Finale, verliert mit 3-5 gegen Fallon Sherrock. Fallon Sherrock, die sich diesen Titel sichern konnte. Das war auch so ein Finale, wo beide echt so ein bisschen gestruggelt haben, aber Fallon Sherrock am Ende die Nasenspitze weiter vorne und dann die Turniere 3 und 4, du hast es angesprochen, Bo Greaves gewinnt sie beide gegen Robin Byrne und gegen Gemma Hayter und daraus ergibt sich jetzt folgende Rangliste. Bo Greaves auch hier genauso wie bei der Challenge Tour auf Platz 1 mit 5200 Pfund, auf Platz 2 Lisa Ashton, gefolgt von Fallon Sherrock und Gemma Hayter. Der nächste Block der Women's Series findet am 8. und 9. März statt und es sind noch 12 Turniere bis zum Cut-Off für das Women's World Matchplay.
Dann jetzt der Blick nach Riga, nach Lettland. Dort haben die ersten 2 von 10 Turnieren auf der Nordic and Baltic Turnier stattgefunden. Von den Tourcard-Holdern war allerdings nur der Schwede Oskar Lukasiak dabei. Viktor Tingström und Cor Dekker nicht. Ist natürlich auch eine Doppelbelastung. Samstag, Sonntag da in Skandinavien zu spielen oder jetzt in dem Fall im Baltikum in Riga und dann am Montag, Dienstag in den Niederlanden Pro Tour. Das hat ein Lukasiak gemacht, das hat auch ein Darius Labanauskas gemacht, der ja als Challenge-Tour-Nachrücker dann auch eben die Pro Tour spielen durfte. Aber ja, ist natürlich schon ein hartes Brett. Nur trotzdem, wenn ich dann sehe, dass es manche Spieler machen, dann kann man schon mal fragen, warum es andere Spieler nicht tun. Ne? Weil das ist natürlich schon eine große Möglichkeit für Spieler wie Tingström und Dekker, hier tief ins Preisgeld zu kommen und vor allen Dingen sich auch eine WM-Quali über diesen Weg zu erspielen. Und bei nur insgesamt 5 Turnierblöcken, die es überhaupt gibt, kann so ein fehlendes Wochenende schon mal negativ reinschlagen. Finale 1 hat gewonnen Oskar Lukasiak im Finale gegen Andreas Harrison. Finale 2 dann der Finne Jonas Marcelin gegen den Finnen Timo Harju. Östlund, Labanauskas wurden beide besiegt im Turnierverlauf von Marcelin. Die letzten 3 Spiele spielt der Finne mit einem Average von 191 und 98 Punkten. Richtig, richtig starker Auftritt von ihm. Und ansonsten, ja, der Name Andreas Harrison fehlt jetzt noch ein paar Mal, denn wir sprechen über die European Tour Qualis. Und da gab es 3 Qualifikationen im Nordic-Baltic-Raum. Für Vize hat sich qualifiziert Darius Labanauskas im entscheidenden Match gegen Andreas Harrison. Für Göttingen hat sich qualifiziert Marco Kantele im entscheidenden Match gegen Andreas Harrison und für Riese hat sich qualifiziert dann wieder Labanauskas gegen Per Rieonen, hat er gewonnen, also 2 Qualis für den Litauer, es läuft gut für ihn.
Ja, und nicht nur im Nordic- und Baltikraum wurden ja Qualifikationen für die European Tour ausgespielt, sondern auch in Ungarn gab es weitere East Europe Qualifier-Turniere, die ja wirklich schon sehr weit fortgeschnitten sind. Also die haben bald die Qualifikation für den ganzen Turnierkalender fertig. Und Kevin, wer hat es denn da geschafft?
Und zwar, es gab insgesamt 5 Qualis, die ausgespielt wurden. Und zwar Georgi Jehirschki hat gegen Adam Gavlas das entscheidende Spiel um die Quali in Graz gewonnen. Dann Benjamin Pratnemer, den kennen wir natürlich, den Slowenen, der qualifiziert sich für Sindelfingen. Boris Kritzmar qualifiziert sich in einem Endspiel gegen den Rumänen Daniel Rakoviano für Rosmalen. Petre Krivka mit der 2. Quali schon in diesem Jahr, der Tscheche, qualifiziert sich für Leverkusen. Und damit eine sehr große Chance für ihn, der World Cup-Partner an der Seite von Karel Sedlacek zu werden, denn 2 Qualis, ja, das ist eine sehr gute Ausgangslage. Es gibt noch einen Alexander Masek, der eine Quali geschafft hat, aber wenn Krivka den irgendwie im Gesamtpreisgeld vor sich hält, dann wird er an der Seite von Sedlacek spielen, denn direkt nach European Tour 8 in Leverkusen wird der Cut-Off sein und dementsprechend ist European Tour Event 9 in Kiel dann für den World Cup erstmal egal. Dafür hat sich aber qualifiziert der Pole Miroslav Grudziecki.
Und auch auf der Neuseeland-Tour ging es dann erstmal richtig los. Es wurden die Turniere Nummer 1 und 2 gespielt und wir hatten zweimal dasselbe Finale, was wir bekommen haben, und auch zweimal denselben Sieger. Es ist zweimal Mark Cleaver, der sich im Finale gegen Jamie Hilton-Jones durchsetzt, einmal mit 7-2 und einmal mit 7-5. Damit die ersten beiden Turniere der Tour in Neuseeland abgeschlossen.
Und dann nochmal der Blick rund um den Globus. Jetzt gehen wir zurück so langsam in unsere Gefilde, und zwar zu den UK Open Amateur-Quali-Turnieren. Die letzten 4 Qualifikanten stehen da jetzt auch fest. Das ist zum einen ein sehr bekannter Name mit Simon Stevenson. Der stand ja schon mal bei den UK Open im Viertelfinale vor ein paar Jahren. Dann Mike Gillett, Chris Hartray und Mark Dewsbury. Also ja, mehr oder weniger bekannte Namen. Ich kenne jetzt nicht alle 4, muss ich fairerweise sagen, aber vor allen Dingen Simon Stevenson dann schon so einer derjenigen, die man dann gefühlt auch jedes Jahr sieht bei den UK Open.
Ja, Kevin, und dann habe ich noch eine Geschichte, die ich dir erzählen muss aus England. Ich habe das ja in der letzten Folge, letzte Woche schon einmal angeteasert gehabt, dass ich da ja auch zur Premier League Folge nicht dabei bin, weil ich in England bin, konnte da noch nicht so ganz sagen, warum ich denn jetzt in England bin. Wer bei uns bei My Dart Coach auf Social Media vorbeigeschaut hat, der wird gesehen haben, warum ich da war. Und zwar habe ich den ja größten internationalen Darts-Influencer Jack Langston, den Darts-Referee, besucht und den bei uns ja zu My Dart Coach im Management aufgenommen hatte, 3 Tage mit Jack. Und dort habe ich mit ihm auch so ein bisschen gequatscht und da hat er mir eine lustige Geschichte erzählt und die dachte ich, die muss ich hier an dieser Stelle einmal teilen, weil die hat nämlich Bezug zu dem, was wir hier neulich im Podcast angesprochen haben. Und ich habe mich wirklich ein bisschen zurückgehalten, dass ich dir das vorher noch nicht irgendwie privat mitteile, sondern dass ich dir das jetzt hier erzählen kann. Also, Jack Langston, der Darts-Referee, der hat einen Bruder, Daniel Langston, und der lebt in Dubai. Der ist nämlich ausgewandert von England nach Dubai. Und der spielt genauso wie Jack auch Dart in Dubai. Gibt es auch tatsächlich einige gute Spieler, die dort am Start sind. Hat zum Beispiel auch auf der Asian Tour bei den Turnieren 1 und 2 mitgespielt. Unter der Flagge von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wenn man da mal reinschaut, findet man dann dort Daniel Langston. Hat auch gar nicht so verkehrt gespielt. Spielt in einer Mannschaft in Dubai gemeinsam mit Nitin Kumar. Der spielt nämlich auch bei denen in der Mannschaft. Das ist eigentlich ein Haufen Engländer, die nach Dubai ausgewandert sind, die auch alle richtig ordentlich spielen, und Nitin Kumar mit dabei. Und die haben neulich in Dubai in der Liga gegen ein weiteres Team aus Dubai gespielt. Und möchtest du einmal raten, bitte, gegen wen Daniel Langston, was mir Jack dann morgens um 5 Uhr im Auto auf dem Weg zum Flughafen sonntags morgens erzählt hat, gegen wen sein Bruder beim letzten Ligaspieltag gespielt hat?
Ala Abi Abi.
Richtig, yes. Es ist richtig. Der lebt nämlich auch in Dubai und gegen den hat Daniel Langston beim letzten Spieltag gespielt. Und ich dachte, diese Geschichte mit dem Bezug zu Alain Abi Abi, die muss ich dir hier einmal mitteilen, weil so schließt sich der Kreis nämlich wieder.
Also du solltest unbedingt mal die Fühler ausstrecken nach der Handynummer von Daniel Langston. Also das klingt nach einer wunderbaren Sommerloch-Geschichte. So Darts in Dubai, die ganzen Engländer, die da rumtouren. Dann Nitin Kumar mit seiner WM-Erfahrung, Alain Abi Abi mit seiner Erfahrung gegen Dimitri van den Berg auf einer World Series-Bühne. Irgendwie sehr, sehr witzig.
Ja, ich glaube, da könnte man mal die Fühler ausstrecken und für so eine Sommerloch-Folge, ja, ich glaube, das können wir gar nicht so gut von hier aus machen. Ich glaube, das müssen wir schon mit einer Vor-Ort-Recherche verbinden und das können wir dann natürlich auch als hier redaktionellen Ausflug bei Sport1 ja mal versuchen einzugreifen.
Wir sprechen mal mit unseren Ansprechpartnern bei Sport1. Gute Idee. Habe ich mir notiert für unseren Joe Fix demnächst und dann werden wir das da mal besprechen. Kleiner Spaß. Also wir werden natürlich weiterhin hier das Patreon-Geld von euch sehr sinnvoll investieren und nicht für irgendwelche Lustreisen nach Dubai. Keine Sorge.
Ja, gut. Dann Haken hinter diese Story, würde ich sagen, und lass uns zum Abschluss dieser Folge noch einmal den Ausblick wagen auf das, was jetzt sicher kommen wird und nicht so eine Spinnerei von uns ist wie unsere Dubai-Reise. Morgen haben wir ja bereits, oder beziehungsweise, wenn ihr diese Folge hört, wahrscheinlich nachher im Laufe des Tages die European Tour Qualifier für die International Darts Open in Riesa und den German Darts Grand Prix in München. Ansonsten am Donnerstag, wie gewohnt, die Premier League Spieltag Nummer 3 in Dublin. Wir haben die Paarung Luke Humphries gegen Stephen Bunting, Gervin Price gegen Luke Littler, Rob Cross gegen Nathan Aspinall und Michael van Gerwen gegen Chris Dobie. Kevin, ganz schnell, wer gewinnt den Spieltag?
Ja, letzte Woche hatte ich ja wieder recht. Das heißt, ist ja klar.
Was heißt hier wieder? Das war ein knappes Ding. Das war ein richtig knappes Ding. Ich habe Humphries gesagt, du hast Littler gesagt. Ich habe mich schon gefreut, eigentlich, als Cross Littler schon draußen hatte.
Ja, so kenne ich dich, weil du da natürlich dann nur darauf blickst, was der Schulte nämlich getippt hat. So nach dem Motto, dann schicke ich doch da gleich mal wieder so eine gehässige WhatsApp-Nachricht um 21.12 Uhr. Aber nein, Flöte piepen war. Am Ende hat Littler überzeugt und das Ding hier gewonnen. Nein, also ich sage, ganz kurz, diesmal gewinnt, boah, ist das schwierig, Rob Cross. Einfach gut, mal ein bisschen antizyklisch tippen.
Dann sage ich auch ein bisschen antizyklisch Gervin Price.
Okay.
Nach Spieltag 2 in Glasgow gab es auch noch ein offizielles PDC-Statement zum Verhalten des Publikums. Ich denke mal, die meisten werden das zum Zeitpunkt dieses Podcasts irgendwie mitbekommen oder irgendwo gelesen haben. Ganz kurz deine Meinung dazu. Mir persönlich war es fast ein bisschen wenig. Also ich finde es gut, dass es sowas erstmal gab. Aber ich meine, zu dieser ganzen Whistling-Thematik, die besteht jetzt auch nicht erst seit gestern. Und da jetzt ein Statement zu sagen, dass man das eigentlich jetzt doch gar nicht so gut findet, finde ich fast ein bisschen zu wenig.
Kann ich nachvollziehen. Allerdings war meine Reaktion, wow, jetzt bringen die ein Statement raus, weil das macht ja die PDC sonst gar nicht. Man hat sich schon so dran gewöhnt, dass man das alles so laufen lässt. Aber jetzt nach den Vorfällen, in Anführungsstrichen, war ich eher überrascht, dass es ausgerechnet jetzt kam. War für mich nämlich noch nicht so irgendwie die neue Eskalationsstufe. War für mich irgendwie etwas, was wir, wenn wir die letzten European Tour Events so betrachten, in den vergangenen Jahren immer mal wieder gesehen haben, was wir auch in England zuletzt immer mal wieder gesehen
Littler.
Haben. Genau, was wir dort, was war es, Grand Slam, ne? Was wir dort gesehen haben. Also dementsprechend war ich eher überrascht, dass überhaupt was kam. Weil ich habe jetzt da die neue Dynamik in dieser Lage, Thema Zuschauer benehmen sich gut, habe ich nicht so richtig wahrgenommen an dem Abend, fairerweise, muss ich das sagen.
Ja, gehe ich mit. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass es noch mal krasser geworden ist. Deswegen meine ich auch, dass es irgendwann vielleicht mal was gibt, ein Statement in die Richtung, okay, dass es jetzt kommt, kann man auch hinterfragen. Aber ich finde, weil ich ja auch meinte, diese Thematik besteht jetzt nicht erst seit gestern, finde ich es irgendwie zu wenig. Also da sollte man vielleicht dann jetzt auch schon mal noch schärfere Maßnahmen irgendwie, in die Wege leiten, was auch immer, oder irgendwie sicherstellen, dass sowas hier unterbunden wird.
Ja, absolut. Also dass da was getan werden muss, ist unbestritten, aber ich fand, es hat sich jetzt in den vergangenen Monaten, gerade auch wenn ich jetzt hier über die European Tour nachdenke, ich finde, da ist es jetzt auch im letzten Jahr nicht schlimmer gewesen als in den Jahren zuvor. Also es gab da auch eher sogar positive Entwicklungen, so habe ich das wahrgenommen. Ich fand, wir hatten in der Endphase des Jahres 2024 das Thema dann relativ selten und am stärksten vielleicht sogar dann noch beim Grand Slam. Und der findet bekanntlich in England statt. Also dementsprechend war ich jetzt ein bisschen überrascht. Wir müssen das jetzt mal ein bisschen weiter verfolgen. Verbunden mit der Hoffnung, dass die PDC jetzt mit sowas nicht nur ankommt, wenn das hier so die reichweitenstarken Premier League-Abende waren. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen die Bedenken, die ich habe.
Freitag bis Sonntag findet dann auch noch die Development Tour statt. Es ist der Auftakt mit den Turnieren 1 bis 5. Samstag und Sonntag gibt es außerdem noch die DPA Proto Turniere 4 bis 6. Und Freitag bin ich dann noch einmal hier in der Folge mit dabei zur Premier League Analyse exklusiv auf Patreon zu finden. Nächste Woche muss ich mich dann hier im Podcast leider ausklinken, weil ich im Skiurlaub bin. Das tut mir wirklich sehr leid, Kevin, aber ich freue mich dann auch in der Premier League Folge in der Woche nach den UK Open wieder mit am Start zu sein.
Ja, spätestens jetzt sind dann alle Hörer, die noch da sind, ausgestiegen. Nein, also ich gönne dir natürlich deinen wohlverdienten Skiurlaub und will aber nochmal Werbung machen an der Stelle jetzt für die gemeinsame Patreon-Folge, die wir noch haben, bevor du dann in den Urlaub gehst. Bei Patreon übrigens letzte Woche ja dann auch in der sehr, sehr schnellen Premier League-Analyse, die wir dann noch in der Nacht aufgenommen haben, ich und Jan. Da hatten wir dann auch noch drüber gesprochen, wie denn Luke Littler das wohl empfunden haben dürfte, dass Kirk Bevins dann mal so eingegriffen ist. Ne? Der hat ja dann mal eine klare Ansage gemacht. Und Jan, ohne zu wissen, ohne dass diese PK wir gesehen hatten, weil wir direkt nach Spielschluss, nach dem Finale aufgenommen hatten, meinte Jan so, ja, wahrscheinlich wird sich Luke Littler dann auch noch darüber beschweren, weil es dann irgendwie im falschen Moment kam oder so. Und genau so war es. Also ich habe dann am nächsten Morgen habe ich hier die Ausschnitte aus der PK gesehen und dachte mir, okay, ist ja tatsächlich genau so gekommen. Also, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt, dann bekommt ihr eine zweite Folge pro Woche. Ansonsten gibt es jede Woche eine Folge plus dann die erste Folge in einem neuen Monat. Die ist auch for free, for all. Und das ist ja dann auch schon wieder bald der Fall, ne?
Und was gibt es noch for free, for all?
Ich habe den Überblick verloren.
Den Live-Podcast. Da auch nochmal hier den letzten Aufruf. Schaut gerne einmal in die Folgenbeschreibung für den Live-Podcast am 3. April ab 19 Uhr in Sabbenhausen. Es könnte nicht besser sein. Lass uns einen Haken hintermachen mit dem ganzen Players Championship Turnier heute schon im Köcher. Es war ein wirklich langer Tag. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.